Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Wieder Überraschung. Hat ja nur 6 Monate gedauert, aber zu Weihnachten kann man ja auch ein paar Geschenke verteilen. Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Ich bin wie immer Sebastian, dabei sind heute wieder
Maria, hallo.
Und?
Malte, hallo.
Malte, herzlich willkommen. Es lag ja nicht an uns, dass wir die letzten 6 Monate nicht abkömmlich waren, aber du hast dich ja entschieden, in der Welt rumzuchatten. Aber dafür hast du heute unseren Hörern ein Geschenk mitgebracht, oder? Ist ja Weihnachten.
Genau, ich habe einen besonderen Gast mitgebracht, eine Person, mit der ich öfter schon gespielt habe. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass ich die Person jetzt gerade anmoderiere, aber ich freue mich extrem, Diana, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Hallo, also, Jana.
So als Weihnachtsgeschenk. Das,
ja, sei froh, dass wir noch nicht ausgepackt haben.
Oh. Wie meinst du das jetzt?
Nein, wir werden jetzt das Geschenk nach und nach entblättern und schauen, was es uns zu bieten hat. Genau, Jana. Also Malte, wer kennt denn Jana?
Jana kennt, glaube ich, mittlerweile relativ jeder, auf jeden Fall relativ viele in der Szene. Jana Erbes, die mittlerweile ein kreativer Kopf hinter Horror Stories Wuppertal ist, Produzentin von mittlerweile 3 YouTube-Serien. Und ja, ich würde schon kritisch der Kopf geschüttelt. Jana, vielleicht magst du dich einfach gleich noch einmal selbst vorstellen. Aber ich glaube, so grob zusammengefasst in der Szene kennt man dich vor allen Dingen jetzt eben durch dein Mitwirken bei Horror Stories Wuppertal, oder?
Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass es dadurch auch viel kommt. Mit den Escape Room Stories mache ich seit 4 Jahren. Die ersten 2 Staffeln waren nur deutschlandweit. Und dann, genau, jetzt ist das Horror Stories Format dazu gekommen, was jetzt auch eben etwas internationaler läuft als vorher noch.
Ansonsten also sagen wir, es waren 2 Serien und es war ein Herr der Ringe Extended Cut. 2,5 bis 5 Stunden.
Ja, es ist ein Brocken, sagen wir so. The Beast.
Genau, deswegen haben wir dich heute auch eingeladen. Unter anderem deswegen und natürlich auch wegen deiner Expertise, die du dir in den letzten Jahren erarbeitet hast. Entschuldigung, jetzt ging mein Tisch gerade hoch.
Im Stehen.
Im Stehen, ja, im Stehen. Wie gesagt, wir sind keine Sitzriesen wie Malte.
Ich bin auch ein Stehriese.
Deswegen haben wir dich eingeladen oder Malte hat dich eingeladen und hat gesagt, ey, lass uns mal mit Jana sprechen. Die ist jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs, sie ist jetzt auch international unterwegs, zumindest bis Benelux hat es gereicht. Und sie hat sich da Horror-Escape Rooms angeschaut. Und Horror-Escape Rooms wissen wir, wenn Podcasts klicken, dann Horror-Podcasts, beziehungsweise Escape Rooms über Horror. Aber eigentlich haben wir dich auch eingeladen, weil die Quintessenz eigentlich ganz spannend ist. Horror ist natürlich nur der Aufhänger, aber es geht natürlich um Innovation und es geht um auch ganz viele andere Aspekte bei diesen Horror-Escape-Rooms. Aber lass uns da erstmal von ganz, ganz vorne anfangen, Jana, mit deiner Geburtsurkunde.
Nein, ich fange einfach mal ganz locker damit an. Wie bist du überhaupt in die Escape-Room-Szene gekommen? Ich glaube nicht, dass dein allererster Raum unbedingt ein Horrorraum war, oder irre ich mich?
Witzigerweise war mein allererster Raum ein gruseliger Raum in Athen.
Ach was.
Dann doch. Ja,
den Raum gibt es tatsächlich immer noch, der wurde wieder hergeholt. Das war Old Friend von Mindtrap in Halandri, dem Stadtteil von Athen, als ich damals dort gelebt habe. Genau, ich habe Film studiert und habe daraufhin beschlossen, ich gehe mal wieder in meine mehr oder weniger zweite Heimat, was eben Athen war. Habe dort meinen ersten Horror- bzw. Escape Room gespielt, der eben gruselig war. War nichts Besonderes damals, aber ich war auf jeden Fall sehr geflasht davon und habe die klassische, na gut, dann werde ich halt erstmal Game Master-Karriere durchgezogen, habe dann 1,5 Jahre für Locked in Bochum gearbeitet. Genau, habe dann eine Firma gegründet, die sich Locksmith Media nannte, wo wir Medienkonzepte, Trailer, Sounddesigns etc. für Escape Rooms angeboten haben. Habe daraufhin angefangen, mal Game Design zu studieren und bin jetzt seit, was ist das, fast 3, 4 Jahren als Game Designerin auch unterwegs. Erst noch in der Code Agency Düsseldorf und jetzt eben bekannterweise bei Escape Stories Wuppertal. Was sich übrigens mit meiner Geburtsurkunde abschließt. Ich bin in Wuppertal geboren.
Merkwürdiger Zufall ist wirklich.
Genau, und habe eine sehr, sehr große Passion für das, was wir tun. Ich glaube, dass diese Szene eine Kunstform ist, die groß wachsen kann. Und da sollte viel mehr drüber gesprochen werden, auch außerhalb von unseren Kreisen. Und daher habe ich mich entschlossen, mit dem, was ich kann, was eben Filme machen ist, in meiner Freizeit komplett eigenfinanziert eine Doku zu machen, die mal ein Licht auf das wirft, was auch zum Beispiel in Amerika nicht ganz so rüberkommt, um eben zu zeigen, was wir in Europa so machen. Und da brennt mein Herz für. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich da heute drüber sprechen darf.
Ist das auch der Grund, warum die Doku komplett auf Englisch gehalten ist? Also das ist ja schon eine kleine Einstiegsbarriere, ich sag mal, für die deutsche Szene. Also klar, Enthusiasten, die viel im Ausland sind, die verstehen Englisch. Viele Betreiberinnen oder Game Designer verstehen wahrscheinlich auch Englisch, weil sie gut vernetzt sind. Aber du erweiterst ja zumindest in Deutschland nicht unbedingt die Bubble damit, weil es eben komplett noch auf Englisch ist. Gibt da tatsächlich den Leuten, die vielleicht noch gar nicht reingeschaut haben, diese 2,5 Stunden, die ist übrigens, die Dokumentation ist auf dem YouTube-Kanal von Escape Room Stories zu finden, verlinken wir natürlich in den Shownotes, falls es euch alle interessiert. Aber gib da mal einen ganz kurzen Überblick, was hast du dir genau angeschaut, wer kommt drin vor und was war die Intention dahinter? Du hast natürlich gerade gesagt, den Blick über den Tellerrand, beziehungsweise auch den Amerikanern die Augen zu öffnen, wie kreativ die Szene in Europa ist. Aber genau, gib uns doch mal einen kurzen oder den Hörerinnen da draußen einen kurzen Überblick, um was es bei Escape Room Horror Stories geht.
Ja, ich glaube, ich springe kurz rüber und mache auch den vollen für alle, die auch die ersten deutschen Dokus nicht gesehen haben. Escape Room Stories sollte ein Format sein, was Kreativen, Betreibern und Leuten aus der Szene eine Plattform gibt, um über unser Hobby zu sprechen, um einen Einblick zu bekommen, wo man sich jetzt nicht überall informieren kann, was das quasi gebündelt hat. Damals war es immer noch eine Episode pro Anbieter, die waren immer 20 Minuten. Dann begann meine große Leidenschaft für Horror, unter anderem auch sehr gepusht durch Malte, der diverse Zettel in Athena Escape-Räumen versteckt hat und mich in böse kleine Ecken hat stecken lassen.
Gerne dafür.
Vielen Dank. Und dann war es eben das Horror, ich spann den Boden zu deiner Frage, aber das gehört sehr stark dazu. Ich habe früher wahnsinnig viel Angst gehabt in diesen Räumen. Ich hatte gar keine Lust zu spielen. Malte musste mich wirklich überreden, die einfachsten beziehungsweise ungruseligsten Räume überhaupt auch nur anzugehen. Und habe dann eben meine Liebe daran gefunden und war aber auch über diesen Prozess so erstaunt, dass etwas, was ja theoretisch, gibt es ja viele Leute, die das kategorisch ablehnen, und ich habe mich da auch zugeführt und habe eben diese Kehrtwendung gemacht zu dieser absoluten Passion dafür. Gerade auch, als es dann darum ging, solche Räume zu gestalten. Und dann dachte ich, das sollte doch eigentlich noch viel mehr Leuten passieren. Und vor allem den Leuten, die eben sagen, Horror ist eben nur eine bestimmte Sache. Und das ist genau das, was eben der Überblick in die Benelux-Länder, also das, sich damit zu beschäftigen, was in den Benelux-Ländern passiert, eigentlich ein wundervolles Beispiel ist für den Moment, der gerade in unserer Szene passiert. Denn tatsächlich kommen all diese Räume ja mehr oder minder ohne Blut aus, ohne diese ganzen Klischees, von denen man so denkt. Deshalb beschaffen sich auch sehr viel mit natürlich dem fast schon totgehörten Wort Immersion, aber im wahrsten Sinne des Wortes damit, sich in etwas so sehr hineinzuversetzen, dass man vergisst, was um einem herum passiert. Und gerade mit der Emotion Angst kann man das eben wundervoll erreichen. Und vor allem, wenn die doch belohnt wird mit einem großen High hinterher und man das Gefühl hat, okay, ich komme raus und bin gepusht und habe Lust, noch mehr zu erleben. Und das, was in den Benelux-Ländern eben passiert, finde ich für unsere Szene ganz grundsätzlich bahnbrechend. Und da wollte ich ein Auge drauf werfen. Was nicht ausschließt, dass es ganz viele andere tolle Sachen gibt außerhalb des Horrors. Was nicht ausschließt, dass Rätselstrukturen, klassische Rätsel, Escape Rooms weiterhin großartig sind. Das möchte ich nur kurz an der Stelle sagen. Aber ich wollte eben für Horror eine Lanze brechen, weil das ist sonst schade, wenn man das nicht nochmal schön, was da ist. Genau. Und ach so, auf Englisch, weil, naja, ich spreche halt kein Niederländisch, und es wird die Doku auch demnächst mit deutschen Untertiteln geben für alle, die sagen, ach, das möchte ich noch nicht.
Oh, exklusiv hier gehört bei Escape Maniac, der Podcast.
Ankündigung genau. Des Abends.
Und holländischer, aber die ist erstmal egal.
Malte, du hattest eine Frage.
Ja, nee, ich fand es nur gerade super spannend, Jana, was du so erläutert hast. Kannst du dir vorstellen, wie beziehungsweise warum diese Kehrtwende bei dir kam? Du hast es gerade als Kehrtwende bezeichnet, von dieser Angst vor eigentlichen Horrorräumen dann hin zu dieser wirklichen Lust und dieser Begeisterung für dieses Genre? Also wie kam es dazu? Hast du da selbst eine Erklärung?
Ich glaube, es hat sich sehr gut auch getroffen, dass ich privat in einem großen Umbruch war in meinem Leben. Ich habe eigentlich so ziemlich alles geändert und war relativ auf mich selbst gestellt und war dann in der Konfrontation mit ganz vielen Horrorräumen, die ich spielen wollte. Ich mache Anführungsstriche für alle Hörer, musste, weil wir entschlossen hatten, eben weiter Horror zu designen und auf irgendeinem Punkt in einem dieser Räume stand und dachte, okay, erstmal meine Angst ist jetzt gerade weg und wow, ich habe gerade eine Viertelstunde nicht über Themen nachgedacht, die mich einfach plagen, sag ich mal, oder was mich zu Hause erwartet. Und dass es etwas gab, was das kann, vor dem ich eigentlich Angst gehabt habe, hat mir gezeigt, okay, das ist etwas so Persönliches, aber gleichzeitig auch etwas, was ja jedem passieren kann. Und wie wundervoll, dass es sowas gibt. Und gerade, weil es sowas Morbides ist. Also das hat mich schon auch sehr berührt. Und das wollte ich ab dem Moment auch anderen Leuten zeigen. Und das fand ich, das war der Beweggrund dahinter.
Ja, voll schön zu hören.
Mhm. Ja, genau, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Und ich habe auch die Feststellung gemacht, dass ich habe ja bis jetzt nur erst zwei, drei Horrorräume gespielt und es sind tatsächlich die Räume, über die ich am meisten rede auch. Also wenn jetzt gerade auch bei der Weihnachtsfeier wieder, wo auch tatsächlich auch die Reaktion meistens ist, um Gottes Willen, das würde ich niemals machen, wo ich dann auch sage, ja, habe ich auch gedacht, bis ich es dann mal gemacht habe und irgendwie, es macht unglaublich viel mit einem selbst, wenn man das dann überlebt hat quasi, ne? Also man überlebt es ja immer, aber wenn man es trotzdem emotional geschafft hat, das ist wirklich dieses Hoch, was du erzählt hast, das ist, glaube ich, genau das, was viele Spielende so begeistert, Horrorräume zu spielen.
Ja, ich war ja sogar dabei, als du Asylum of Fear gespielt hast und habe dir
das ist einer meiner Lieblingsräume, von dem ich rede, genau.
versteckt in deine Augen geguckt und du hast sehr mutig gespielt.
Ich danke dir, nicht nötig, aber Dankeschön. Ja, also wirklich eine schöne Insights, die du uns da gibst über deinen Weg in die Horrorszene rein.
Es ist ja auch wahnsinnig spannend. Du hast jetzt noch eine ganz andere Ebene kurz aufgemacht, bevor wir gleich wieder zur Dokumentation zurückkehren. Tatsächlich so, du hast es ja so ein bisschen auch für dich so als eine Art kleine Heilung beschrieben, ja? Klar, also Entertainment lenkt ja ab, egal in welcher Form. Warum haben das Horrorräume mehr geschafft als du vielleicht irgendwie, dass du dich mit Musik oder mit Film abgelenkt hast oder auch mit Räumen eventuell, die positivere Themen hatten?
Ich glaube, das ist sehr persönlich. Am Ende des Tages brennt mein, so wie euer und jeder, der das hört, Herz für Escape Rooms. Das ist halt unser Medium. Und gerade weil es einen packt und mitnimmt und auch eine Stunde und hoffentlich meistens mehr auch nicht loslässt, hat man, glaube ich, gerade da auch die Möglichkeit, sich richtig fallen zu lassen und zu sagen, okay, das erlaube ich mir jetzt für besagte Zeit. Mit Sicherheit wird es vielen Leuten nicht so gehen und es wird auch mit Sicherheit Leute geben, die Horror niemals abholen wird und das ist auch okay, das ist gut so. Aber ja, ich kann es Leuten empfehlen, die Horror immer auch, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, cool fanden. Also ich habe Freunde gehabt, die Lust hatten, Horror zu machen. Ich habe immer gedacht, boah, das ist so cool, aber ich nicht. Warum nicht? Also manchmal steckt da doch mehr in einem, als man so denkt.
Ich glaube, das Thema war ja auch damals, wo das mit den Horrorräumen aufkam. Ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen bekehrt worden. Also, wo wir alle die ersten Berichte gehört haben über Horror, das waren ja so eher die Räume aus Barcelona, gell? Die auch sehr körperlich in ihrer Art waren, wie Horror umgesetzt wurde, zumindest von den Erzählungen her. Sprich, Männchen wurden irgendwie getasert oder sie wurden tatsächlich, also es wurden Grenzen überschritten. Und das hat mich auch mal wahnsinnig abgeschreckt. Die Art des Horrors, wie sie ja bei euch umgesetzt ist, zum Beispiel bei Escape Stories Wuppertal und natürlich auch jetzt den Bogen wieder zu spannen nach Benelux, diese drei Anbieter, die du dir rausgesucht hast, ist ja eine ganz andere Art von Horror. Es ist ja nichts Körperliches, sondern wie du schon sagtest, es ist ja eher was Psychisches, was Mentales, was auch eher als Projektionsfläche vielleicht von unseren Ängsten dient und natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Heilung mit sich bringt am Ende der Story.
Total. Also ich wurde auch gefragt, warum es jetzt die drei waren oder warum ich nicht noch, um es kurz einmal zu sagen, ich hatte mit Reis Reyes gesprochen von Dark Park und mich speziell auf Stay in the Dark konzentriert, Alexander Gierholz mit den Amsterdam Catacombs und Entered eben mit Demise of the Grisers und glücklicherweise ist da jetzt noch I Can Hear You mit reingekommen. alles wundervolle immersive Experiences, die am Ende des Tages auch weiter weggehen als andere Räume von der Rätselstruktur und sich sehr mit dem Thema Schauspieler beschäftigen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, warum ich gesagt habe, da möchte ich hingehen, weil das etwas ist, was mich besonders begeistert hat.
Ich fand das, wo wir gerade schon beim Thema Schauspieler sind, gerade bei dem Abschnitt zu Stay in the Dark so beeindruckend, wie du das eingefangen hast, was eigentlich die Rolle von den Personen, die das Ganze managen, es ist ja eben nicht nur der Schauspieler, sondern da stecken ja noch andere Personen dahinter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, sollen wir hier schon so viel spoilern oder so? Ja, wir reden einfach offen, ne?
Stay in the Dark gibt's ja eh nicht mehr. Genau. Also da gibt's ja mittlerweile auch schon ganze Spoiler-Podcasts. Also genau. Malte, hau raus.
Nee, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass es halt, wie gesagt, diese drei Personen gibt, die eigentlich zuständig sind für so eine Gruppe. Eben den Schauspieler, dann den Runner, der das Ganze wieder resettet und noch den
Host,
genau, der eben das Ganze überwacht und die einzelnen Personen sozusagen managt, wo sie wann sein müssen. Und du hast es schon angesprochen, du warst auch mal Game Master. Ich war auch mal Game Master in Münster und es ist halt mittlerweile was komplett anderes. Ne? Also ich saß wirklich 60 Minuten an diesem Bildschirm und habe Leute dort beobachtet und habe Tipps geschrieben per Tastatur und die kamen dann auf den Bildschirm in Textform. Also es ist Wahnsinn, wie die Szene sich entwickelt hat und was halt heutzutage alles von Game Mastern, die eigentlich nicht mehr so diese klassischen Game Master sind, eigentlich abverlangt wird. Also ich fand es super beeindruckend, super spannend, das zu sehen.
Das freut mich sehr. Ich habe sehr gestruggelt, ob ich den Teil mit reinbringen kann und ob das jemand überhaupt checkt. Mein Assistent Max hat da sehr geholfen und sagt, mach ein Splitscreen, dann verstehen die das. Der und der ist da und da. Es war auch ein Prozess und auch heiß, der sagte, ich habe keine Geheimnisse mehr. So, zeigt das alles, weil das ist ein wichtiger Prozess, um vielleicht noch Leute abzuholen. Am Ende des Tages ist Stay in the Dark, guckt euch gerne Doku an. Es sind 500 Quadratmeter auf mehreren Etagen, die bespielt werden. Wo drei Gruppen gleichzeitig spielen, von die nichts miteinander mitbekommen. Ich fand es wichtig, das zu beleuchten, weil das auch ein Schritt ist in die Richtung, okay, wir gehen nochmal weiter weg, wir entwickeln uns hier weiter. Das kann man auch machen. Also das geht auch noch. Und das geht auch in lustig und das geht auch in ja, Sci-Fi oder Abenteuer. Ich wette, wenn das Ganze in Indiana Jones gemacht ist, wäre es auch übertrieben gut. Deshalb die Möglichkeiten, einfach etwas anders nochmal zu bespielen und in allen drei Fällen eben auch mit so einem besonderen Gebäude.
Und glaubst du dann aber im Umkehrschluss, dass es einen Schauspieler heutzutage schon zwingend geben muss, um die Spieler so immersiv in diese Story zu ziehen? Oder kann das auch ohne Schauspieler gelingen?
Speziell in Horror oder in Spielen allgemein?
Ja, weil du jetzt auch gerade die anderen Genres angesprochen hast. Ich habe mich das gerade gefragt. Also ich meine, Horror kommt heutzutage ja kaum noch ohne Schauspieler aus. Also ist das in Horror überhaupt noch möglich ohne Schauspieler und möglicherweise auch in den anderen Genres? Ja.
Ich glaube, ich hätte vor meiner Doku immer ja gesagt, es braucht immer einen Schauspieler. Ich hatte mit Jeroen van Hasselt eine Diskussion darüber und er war der großen Meinung, Horror braucht keinen Schauspieler. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile bin ich auch ein bisschen bekehrt, weil außerhalb unserer Escape Room-Szene einfach so wahnsinnig viele tolle Dinge passieren, ob es immersives Theater ist, ob es Ausstellungen sind, ob es wir haben, als wir jetzt in London waren, ein Spiel gespielt, was komplett in Dunkelheit ausgekommen ist, wo ich selber Entscheidungen treffen musste, indem ich auf Knöpfe gedrückt habe. Kann definitiv noch intensiver sein. Mhm. Es braucht nicht immer einen Darsteller. Die Frage, die wir uns als Kreative in dem Bereich stellen sollten, wäre eigentlich, was ist meine andere Möglichkeit? Wenn ich nicht das Geld, das Budget habe oder den Platz habe, einen Horrorraum in dem Scale zu bauen, ist das überhaupt nicht notwendig. Nur weil das da gut funktioniert, heißt das ja nicht, dass ich mit meinen Möglichkeiten nicht weiterkomme. Dann sollte ich mir die Frage stellen, was berührt mich denn? Was kann ich denn? Was macht mir Angst? Und natürlich ist Dunkelheit was als Beispiel jetzt sehr, sehr billig ist. Aber warum nicht, wenn ich das jetzt wirklich qualitativ gut mache und mit anderen Dingen Dinge kreiere, die am Ende des Tages Enthusiasten zaubert, ja, dann habe ich doch was Gutes gemacht für mich, für die Szene, für ein Produkt, was hoffentlich dem Namen Horror oder dem ganzen, der ganzen Szene eben was Gutes tut. Ich glaube, das braucht nicht immer ein Schauspieler. Mhm. Aber es ist geil, wenn einer da ist, machen wir uns nichts vor. So.
Was hoffst du denn, wenn sich andere Betreibende oder zukünftige Betreibende die Dokumentation ansehen? Was hoffst du denn, was ihre Takeaways sind aus dieser Dokumentation, wo sie sagen, okay, das sind die Sachen, auf die sollte ich wirklich achten? Was glaubst du, was ist ihr Mehrwert aus der Dokumentation, was sie mitnehmen?
Ich glaube, es ist genau das, dass ein bisschen, also in meiner Hoffnung war es, dass die Leute ein bisschen mutiger werden. Das sage ich ja auch zum Schluss, seit Braver. Aber es kam bis jetzt viel zurück, was positiv in die Richtung ging, dass jemand sagte zu mir, es ist total schön, das hat mir Mut gegeben, jetzt selber auch Real-Life-Games zu bauen. Ich möchte, dass Leute inspiriert sind, zu sagen, okay, ich traue mich etwas, was außerhalb der Norm ist. Ich habe mit Betreibern gesprochen, die gerade vor Entscheidungen stehen, mache ich einen Horrorraum oder nicht, und sagen, okay, ich habe Bock, weil sie sagen, okay, mein Herz schlägt für Horror und ich habe da am meisten Lust drauf, aber mein Businessmodell sagt mir, na, vielleicht baue ich doch lieber was, ich sag mal, Verzaubertes. Das finde ich schön, weil wenn Leute darauf Lust haben, warum nicht? Du kannst ja nur, wir sind so klein, wir sind so eine kleine Szene, wir können ja eigentlich nur was bauen, von dem wir, oder was heißt, wir können eigentlich nur, natürlich, es gibt immer die Ausnahmen, aber im besten Fall kann ich ja etwas, ein Produkt erstellen, hinter dem ich am meisten stehe. Und wenn mich das begeistert, dann finde ich das überragend. Und das hat bis jetzt gut funktioniert mit dem, was an Feedback kam. Genau, also es geht viel darum, dass man nicht immer nur Business nach vorne stellt, sondern auch den kreativen Bereich. Was natürlich einfach ist, weil ich der kreative Bereich bin und demnach kann ich das leichter sagen, aber ich finde das einfach einen sehr wichtigen und aktiven Punkt, weil am Ende des Tages machen wir hier Kunst und ja, wollen Leute entertainen.
Klar, das klassische Thema Kunst und Kommerz, aber du hast dir natürlich jetzt auch da in der Dokumentation drei Erlebnisse rausgesucht, die schon eher im Blockbuster-Niveau gehen. Also was die Fläche angeht, was die Umsetzung angeht. Ich denke da an Demise of the Crushers, den ich leider immer noch nicht gespielt habe, aber Malte hat ihn ja gespielt und du natürlich auch. Und die strugglen ja gerade die Jungs, weil sie ja eben, wie gesagt, auch das Grundstück weiter brauchen. Es gibt ja draußen gerade auch, sie suchen ja viel Unterstützung, dass sie das Thema weitermachen können, was eben auf einem stillgelegten Bahnhof stattfindet, gell, mit Zügen. Stay in the Dark hast du schon gesagt, über 500 Quadratmeter Halle. Und auch Catacombs, was unter einer Kirche spielt, zum Beispiel Amsterdam Catacombs. Das sind ja trotzdem auch alles Settings, die musst du erstmal finden. Wenn du Glück hast, sind sie wirklich nicht teuer im Unterhalt, weil sie eben gerade eher so opportunistisch genutzt werden können. Aber dann hast du eben das Problem, dass du nicht unbedingt Planungssicherheit hast, wie du gerade bei The Miles of the Crushers siehst. Deswegen ist es ja immer leicht zu sagen, klar, traut euch was, designt was. Es gibt ja auch andere in Deutschland, die sagen, für einen ordentlichen Raum musst du eben sechsstellig hinlegen, ja? Sechsstelligen Betrag, also sprich zwischen 150 und 250.000 Euro. Wissen, gibt's gerade auch Räume in Deutschland, die jetzt diese Marke geknackt haben. Ist das tatsächlich so einfach zu sagen? Weil als Designer willst du ja auch nicht begrenzt sein. Also wir hatten ja auch schon, ja, Kreative hier im Podcast, die gemeint haben, okay, wir haben ganz viele Ideen, aber natürlich brauchst du auch das passende Budget dazu. Also wie haben die Jungs in deiner Dokumentation den Spagat geschafft oder wie stellst du dir als Designerin vor, dass man den Spagat tatsächlich schafft, es trotzdem auf einer wirtschaftlicher Ebene zu betreiben, aber trotzdem den Spielenden ein krasses, kreatives Erlebnis zu bieten?
Also das ist eine so individuelle Frage, Sebastian. Das kommt da so drauf. I don't know. Natürlich ist es unklug, nicht wirtschaftlich zu denken. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber ich finde auch eine gesunde Challenge zu sagen, ich habe hier jetzt diesen Keller, das sind halt nur 70 Quadratmeter, aber ich kann ja trotzdem was Bahnbrechendes einbauen. Bleib bei dem, was du kannst und machen. Also wenn du vorhast, so einen Blockbuster zu bauen und überhaupt keinen Background da drin hast, dann natürlich ist das schwierig. Da machen wir uns nichts vor. Und Stay in the Dark kam auch nicht ohne Dark Park aus. Das brauchte mehrere Jahre als eine der ersten in den Niederlanden, um dann sowas auch mal hinzustellen und zu sagen, okay, das leichte ich mir jetzt irgendwie in der Corona-Zeit. Entart kam mit The Miles of the Crushers, die haben Glück gehabt, weil die Leute vorher ein anderes Real-Life-Game von denen gespielt haben und gesagt haben, hier habt die Fläche, habt 3 Jahre, viel Spaß. Es ist opportunistisch, es ist immer die Frage, was habe ich, was kann ich, was will ich? Aber einfach zu sagen, dann mache ich es lieber nicht, dann probiere es nicht, wäre halt auch schade. Also muss man immer gucken, was geht und was geht nicht.
Kurz noch für uns und vielleicht auch für die Hörenden draußen. Mhm. Wie definierst du Real-Life-Game? Du hast den Begriff jetzt ja schon öfters verwendet und ich glaube, du verwendest ihn vielleicht anders im Kontext, als was wir uns darunter bisher vorgestellt haben oder was draußen die Podcast-Hörenden sich darunter vorstellen.
Im Real-Life-Game probiere ich, na, anders. Also was ich damit meine, ist, dass eine Spielfläche geboten wird, in der wir uns im echten Leben in einer Kulisse bewegen und ein Spiel spielen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte da eine Escape Room Rätselstruktur rein haben und dem einen Rätsel das andere, ob es jetzt linear oder nonlinear ist. Oder wir können sagen, okay, wir haben eine komplett eine Open World, wie zum Beispiel bei The Miles of the Crushers, wo ich Tasks erledige, Punkte sammle, Storylines mehr erarbeite oder wir haben eine Mischung aus den beiden Sachen. Real-Life-Game in erster Linie bedeutet für mich, dass ich eben ja auf einer echten Spielfläche ein echtes Spiel spiele und das lässt einfach mehr Raum vom Kopf her auch, weil dann ist es nicht nur ein Escape Room, wo vielleicht die Tante sagt, oh, ich lasse mich nicht gerne in einen engen Raum einsperren. Nein, nein, du hast, ich habe tatsächlich ein echtes Spiel. Man kann sich darunter mehr vorstellen. Ich will das überhaupt nicht prägen oder so. Ich habe mich einfach nur daran gewöhnt, das zu erwähnen, weil ich in letzter Zeit viel darüber gesprochen habe, dass es mehr gibt als nur eine Rätselstruktur.
Nee, macht ja auch Sinn. Vor allen Dingen ja, in der Filmbranche, du sagst ja, oder wenn du einen Film drehst, sagst ja auch, du drehst on location. Das ist eben wesentlich authentischer, weil es eben vor Ort ist. Oder du drehst das auf einer Stage, also wie wir es bei den meisten Escape Room kennst, Räume, die einfach komplett umgewandelt sind mit einer Kulisse, was nicht in dem Sinne Real Life ist, sondern schon was Artifizielles mit sich bringt. Und natürlich hast du recht, Catacombs und Demise of the Crashers, Catacombs durch Discursion Setting, durch die Katakomben und Demise of the Crashers aus dem Bahnhof bringt natürlich nochmal ein ganz anderes Flair in das ganze Thema mit rein.
Wo wir gerade von diesem Begriff Real-Life-Game sprechen. Jana, ich erinnere mich, als wir Demise of the Grishers gespielt haben, zusammen das erste Mal, war ich schon ein wenig enttäuscht, dass wir das eigentliche Ende von der Geschichte gar nicht mitbekommen haben. Wie schätzt du das ein, gerade jetzt im Hinblick oder im Vergleich zu den klassischeren Escape Rooms oder Erlebnissen, Experiences, wo du ja schon als Spieler quasi die komplette Geschichte miterlebst? Sagst du, bei den Real-Life-Games hast du halt quasi oder schreibst du deine eigene Geschichte und bekommst dann dementsprechend möglicherweise gar nicht das Finale mit, was der Anbieter vielleicht im Kopf hat? Oder ist das halt auch eine Taktik von dem Anbieter jetzt gerade in Belgien zu sagen, okay, ihr könnt wieder spielen und könnt halt ja dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt und andere Stränge sozusagen im Spiel gehen, um dorthin zu kommen, was das eigentliche Ende der Geschichte wäre?
Definitiv ein spannendes Thema. Ich muss dazu sagen, als wir gespielt haben, war Demise of the Grishers ja noch recht am Anfang. Mhm. Und wir haben das Ende nicht gespielt, aber wir beide haben den Zug sehr gut kennengelernt und nicht verlassen. Ich muss sagen, als ich das zweite Mal gespielt habe, war das Ganze schon weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt, nachdem ich mit den beiden auch viel gesprochen habe, viel verstanden, also die haben eine Vision gehabt, dass man tatsächlich Videospiele genauso umsetzen kann im echten Leben. Mhm. Sind dann dazu gekommen, dass der eine Faktor, den du beim Videospielen hast, dass der nicht da ist und das ist Zeit. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und 4 Stunden das zocken. Aber gut, in dem Fall natürlich 4 Stunden jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat nicht unendlich viel Zeit. Und dass da Leute enttäuscht rausgekommen sind, gerade die aus der Entfernung kommt. Das heißt, es ist ein Entwicklungsprozess da. Sie haben gesagt, okay, wir haben von einem ursprünglichen 3-Stunden-Spiel, was wir noch gespielt haben, sind es dann einmal 2-Stunden-Spiel geworden, wo man entweder sagt, ich möchte eine Kurzvariante, um einmal reindippen und dann nochmal wiederkommen oder was aufholen und eben die 4-Stunden-Variante, wo definitiv mehr darauf geachtet wird, etwas, um die Spieler von vorne bis hinten durchzuziehen. Ich glaube, alle, die in letzter Zeit gespielt haben, werden dir nicht sagen, dass sie es nicht geschafft haben, weil die meisten es tatsächlich jetzt schaffen, weil sie sich eben auch da dem Markt angepasst haben, sagen, dass wir sie aufgemacht haben für Escape Room-Anbieter, was natürlich auch die ganze Diskussion wieder aufgemacht hat. Ist es einer oder ist es nicht? Aber am Ende des Tages ist es ja der Punkt. Wir haben ein Spiel gemacht, was auch uns Escape Room-Menschen sehr abholt. Juhu.
Gab es dich für dich dort, weil während du die Dokumentation gemacht hast, auch so einen Aha-Moment, wo du dachtest, oh, das habe ich so gar nicht geahnt gehabt, dass irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise umgesetzt wurde oder irgendeine Story, die dich besonders bewegt hat, wo du dachtest, krass, dass das so passiert ist oder dass das so gemacht wird, das nehme ich mal mit für mich auch.
Bei Entart jetzt speziell oder
bei allgemein, allen dreien? Bei allen
dreien gern. Ich habe ein, das möchte ich nicht spoilern eigentlich, aber ich habe ein paar Sachen rausgefunden, wo ich dachte, ach, das ist aber einfach. Also dieser wundervolle Gedanke, wie Disney das ja auch angeht, zu sagen, okay, alles, was wir uns vorstellen können, kommt irgendwie aufs Board und dann überlegen wir, wie wir es umsetzen. Und manchmal ist es eine einfache Illusion. Und das, bei den Grishers kann ich dir gleich gerne nochmal in Ruhe erzählen. Aber genau, das wäre was für Spoiler und das kann ich gar nicht sagen. Aber grundsätzlich war ich muss mal gucken, es gibt irgendwo auch ein Video, wo ich mich selber filme, wie ich da durchlaufe, weil das ist ja mein Lieblingsspiel auch nach wie vor und ich laufe da durch und bin so, oh mein Gott, das ist wunderschön. genau. Ja, ach so, und es ist viel, viel kleiner. Es ist immer kleiner, wenn man dann drin ist. Außer Stay in the Dark ist tatsächlich sehr, sehr groß gewesen.
Das waren ja auch schon öfters Takeaways, tatsächlich, dass es manchmal die Einfachheit ist, die eine große Wirkung erzielt. Also wir hatten ja auch schon oft die Diskussion drüber, wie automatisiert muss ein Raum sein. Und wir wissen alle, wenn ein Raum automatisiert ist, ist der am Ende vielleicht auch gar nicht so flexibel, wie man sich's vorstellt. Oder sei es einfach nur eine zuknallende Tür. Also klar, kannst du das irgendwie automatisch zuknallen lassen mit Hydraulik, aber du kannst auch jemanden hinstellen, der kurz die Tür zuknallt und der Effekt ist wahrscheinlich wesentlich intensiver und noch getimter, als wenn automatisiert ist. Weil das ist wahrscheinlich auch für dich als Game Designerin immer wieder neuer Aha-Effekt, wie du schon sagtest. Alles kommt aufs Board. Wie kann man es umsetzen? Und meistens ist es wahrscheinlich, der einfachste Weg ist wahrscheinlich immer noch der beste, oder?
Ja, also gerade weil es eben auch, wie du sagst, es ist tatsächlich der beste. Wenn du gerade mit Darstellern arbeitest, kannst du halt ja auch eingreifen. Du kannst ja wirklich dich hinstellen und sagen, okay, du siehst, diese Person hat mehr Angst, weniger Angst, der kitzelt mich, der möchte, dass er nicht tatsächlich kitzeln. Der lockt mich mit seinem Verhalten, als Darsteller da noch mehr drauf einzugehen. Der möchte mehr, und natürlich auch bei physikalischen Effekten, wie eine Tür knallen, wie einen Nagel aus der Wand ziehen, dann fällt ein Bild runter. Du kannst das alles besser timen, weil du halt einfach, du musst es nicht maschineller machen. Ich würde eher raten, es nicht zu machen. Und dann kommt aber der Punkt, und das ist halt das, was leider unsere Produkte immer, und nicht nur unsere, sondern die aus unserer Szene einfach irgendwo limitiert, ist, dass das Leute sein müssen, die damit Passion hinterstecken. Ich sehe es oft genug, Malte, du auch, in Athen, was da für Leute stehen, was die machen, wie sehr die dafür brennen, warum das funktioniert, ist, weil die mit Händen und Füßen 1000 Knöpfe ziehen, dann sich in ein Kostüm schmeißen, dann in den Raum reinrennen. So, das macht aber in Deutschland nicht jeder für einen Mindestlohn und dafür ist es halt immer die Frage, wie betreibt man es am besten und wie steht man da am meisten mit dem Herz hinter. Und, ja.
Aber das wollte ich auch gerade sagen, da muss man nicht nach Athen gehen, weil bei euch in Wuppertal war das ja das Gleiche. Mhm. Also auch ich kann mich an den einen Game Master erinnern, der da wirklich ganz toll akrobatisch auch unterwegs war und der hat das auch einfach mit so einer Liebe gemacht. Da fand ich mega, wie viel Bock die auch einfach hatten, das zu machen. Und wo wir uns im Nachhinein unterhalten haben und ihr über die verschiedenen Szenarien gesprochen habt, weil ihr euch auch immer was Neues ausdenkt, wie es hier auf Gruppe eben anders wirken kann, damit es auch für euch nicht langweilig wird und dann mal wieder neue Sachen reinkommen, über die ihr nachdenkt. Und das ist ja die Leidenschaft, die man, finde ich, bei allem, was du auch machst, auch einfach spürst.
Na, das ist danke. Echt beeindruckend. Ich muss da für Saskia eine ganz, ganz große Lanze brechen. Die steht immer mit den Game Mastern ganz, ganz vorne im Raum. Die betreut die macht dann Qualitätsmanagement. Das ist unvergleichbar. Die guckt, dass es denen gut geht. Die überlegt sich die abgefahrensten Sachen. Und wer auch immer in den Genuss gekommen ist, mit Saskia im Raum zu sein, das ist das aller gruseligste, was man sich vorstellen kann. Die hat eine Lache, falls ihr sie mal im Wald oder im Asylum gesehen habt. Da können sich unsere Game Master, da haben sich auch viel abgeguckt. Und Saskia ist auch immer noch viel da, guckt sich das an, was sie machen, springt im Notfall ein. Ich bin ja auch ab und zu da auch immer freiwillig, einfach weil wir halt sehr für das brennen, was da passiert. Und ich glaube, dass das muss man denen auch vorleben, damit das funktioniert. Und wir haben großes Glück mit unseren Game Mastern, die auch freiwillig irgendwie eine Brücke lernen und sagen, jo, ich habe mir da noch was ausgedacht. Und dann sind sie auf einmal als Katze geschminkt im Asylum und denkst, wey, was ist passiert? Ja, was funktioniert? Und naja, manchmal funktioniert manchmal nicht. Aber es ist halt schön, dass man sagt, man hat experimentelle Leute da oder experimentierbereite Leute, die auch dafür brennen. Aber das muss vorgelebt werden. Das kann man nicht einfach erwarten und man hat Glück oder nicht.
Hast du das Gefühl, du hast ja am Anfang, hast du ja Escape Rooms auch als eine Kunstform beschrieben, was es natürlich auch auf die eine oder andere Weise ist. Natürlich auch mit einer gewissen Entwicklung. Du hast am Anfang die klassischen Escape Rooms 1.0, die relativ statisch sind in ihrer Form. Du gehst da rein, tust einen Schloss nach dem nächsten öffnen, je nachdem, wie der Rätsel Flow ist. Und das Element, was du ja gerade beschrieben hast, zeigt ja, dass mittlerweile Escape Rooms auch wesentlich dynamischer geworden sind in ihrer Art der Darbietung. Also wenn ich mit Maria diesen Asylum of Fear gespielt habe oder The Forest, der wird ein zweites Mal nicht mehr genau das Gleiche sein wahrscheinlich, weil ihr euch eben auch weiterentwickelt. Und das unterscheidet euch, glaube ich, ja auch von klassischen, von anderen Kunstformen, wie natürlich ein Bild. Ein Bild bleibt ein Bild, wie es ist. Oder ein Film bleibt ein Film, außer es gibt nochmal einen Director's Cut oder nochmal einen Producer's Cut oder nochmal einen Extended Cut, aber ganz selten. Aber ich glaube, das Spannende ist mittlerweile, dass Escape Rooms sind ja eh schon sehr individuelle Erlebnisse. Selbst wenn irgendwie Maria mit Arbeitskolleginnen eingespielt hat, ich spiele ihn nochmal, es ist auch nicht das Gleiche, obwohl es vielleicht ein statischer ist, aber es ist immer sehr dynamisch. Und wie du schon sagtest, ist ein wahnsinnig spannender Aspekt auch die Qualitätssicherung. Also wie gewährleistest du trotzdem, dass die Spieler das bestmögliche Erlebnis haben, auch wenn es nicht das identische Erlebnis ist, was vielleicht die Gruppe davor hatte.
Ja, das machen wir.
Gute Frage. Naja,
wie garantieren wir das, indem wir grundsätzlich ja auch hoch auch schon ansetzen? Also ne, alles, was reinkommt, wird überdacht. Manche Sachen sind gut, manche sind weniger gut und man guckt sich den ganzen Prozess immer wieder an. Man geht selber rein, man steht da, man sieht es, man weiß, wie es funktioniert, man baut ein Vertrauen auf mit den Game Mastern.
Ich glaube, das hatten auch die Jungs von Logiclocks gesagt, dass eben das manchmal auch erst nach der Veröffentlichung des Spiels erst die eigentliche Arbeit anfängt in der Dokumentation und dass das eben auch wirklich Teil der Arbeit ist.
Genau, die große Testphase nach dem Eröffnen, also das erste Testspiel im Asylum. Damals war eine absolute Katastrophe, beziehungsweise es war nicht eine absolute Katastrophe, aber ist natürlich im Vergleich ein komplett anderes Spiel als damals. Ist es die Weiterentwicklung, ist es das Dranbleiben, ist es das Pflaster draufkleben, ist es das Kill Your Darlings, das funktioniert nicht. Wenn ich mich entscheide, etwas Experimentelles, Kreatives zu machen, dann sollte ich auch Frankenstein-mäßig dabei bleiben und immer wieder neuen Arm annehmen und immer wieder gucken, dass es was bleibt, was entertaint und auch spannend ist. Genau das Gleiche, wie wir in den Jahren sind, bei The Dome der Fall ist. Das ist einfach ein Raum, der über die Jahre sich auch sehr, sehr viel entwickelt hat, wo auch immer wieder gepatcht wird, Rätsel rausgenommen werden. Jetzt gerade sind sie bei einer Struktur, wo sie zwei Gruppen gleichzeitig spielen lassen, beziehungsweise ein Pipeline-System eingebaut haben, wodurch sich das Ende jetzt wieder verändert hat. Weil Eric, der Besitzer, eben auch sagt, ich habe einen so riesen Ruf über diese Tepeka-Platzierung und über die Qualität, den Anspruch, den ich an mich selber habe. Und das ist ja eigentlich das Gleiche, was du meinst mit der Qualitätssicherung. Ich stelle ein Produkt auf den Markt, von dem ich möchte, dass es gut angenommen wird. Ich möchte, dass es weiter verkauft wird. Ich möchte, dass die Leute immer wieder kommen. Leute reden darüber, Leute geben den Dingen Awards. Naja, das muss auf einem gewissen Level bleiben. Da kann man nicht sagen, ich bin jetzt fertig damit, weil so funktioniert das nicht, was wir da machen. Wir stecken da jeden Tag jemand Neuen rein, dann wird es auch irgendwann besser oder schlechter. Oder wir entwickeln uns weiter und haben jetzt das neue, beste Windsystem oder wie auch immer. Ihr wisst, wie sich das entwickelt hat. Es wird halt immer was Neues geben. Man muss halt mithalten mit den jungen Dingern nach vorne.
Du hast jetzt vier Jahre über Schauspieler gesprochen, auch wie man, wie gesagt, nachjustiert. Und gerade auch schon die Rätselstruktur angesprochen. Mich würde mal interessieren, was für dich noch wichtig ist bei einem immersiven Erlebnis, Horror, Spiel, was sind so die Spielelemente, wo du sagst, darauf sollte man besonders Wert legen? Also gibt es noch was abseits von Schauspieler und ein Rätsel?
Naja, am Ende des Tages wird, glaube ich, bei diesen Fragen, die kommt ja oft auf und ganz oft hört man, ja, natürlich ist wichtig, dass die Kulisse gut ist, wichtig ist, dass der Sound gut ist und es ist alles gut, aber am Ende des Tages verkaufen wir Spiele und die müssen funktionieren. Die müssen gut durchdacht sein, die müssen anpassbar sein, die müssen engaging sein. Ich möchte, dass der Spieler hinterher sagt, okay, ich muss auch nicht unbedingt immer sagen, dass die Story das Allerwichtigste ist. Die Story ist ein Vehikel, um den Spieler die ganze Atmosphäre schmecken zu lassen, um das, was er im Raum erlebt, krasser zu machen. Aber man darf auch sagen, es ist ein Spiel. Ich muss nicht den Leuten das Gefühl geben, unbedingt nur eine Story erlebt zu haben, sondern ich kann mit diesem Spiel spielen und etwas entwickeln, was die Story hervorbringt, ja, aber gleichzeitig eben auch Spaß macht. Egal, in welchem Genre das ist. Ein Brettspiel macht ja auch Spaß und wir glauben trotzdem nicht, dass wir die Schachfigur sind. Oder also so. Und dann ist der Einsatz von, im Englischen sagt man Make-Believe, also so, tatsächlich spielen die Kinder damals, funktioniert halt nur dann, wenn du das auch als solches betitelst. Und das geht manchmal ein bisschen unter. Und das finde ich sehr schade, weil Spieltrieb ist Antrieb. Ja, also damit komme ich auch weiter und das sollte poliert werden, ein gutes Spiel zu designen tatsächlich.
Muss ich kurz einhaken. Es ist ein wahnsinnig spannender Gedanke, den du sagst. Auf der einen Seite die Story, auf der anderen Seite das Spiel. Aber das kannst du ja nicht getrennt sehen. Also gerade auch, weil du das Beispiel Brettspiele bringst. Es gibt genug Brettspiele oder Gesellschaftsspiele, wissen wir, wo man sofort merkt, wenn das Thema aufgesetzt ist. Und klar, es gibt welche, die mögen eine Mechanik in einem Spiel, deswegen können die damit leben, aber trotzdem bringt es dich ja immer raus. Und du weißt ja, ich bin der größte Verfechter für Stories. Story muss immer am Anfang stehen. Story soll es nicht erst am Ende entwickelt haben. Aber ohne das Setup einer Story macht das ganze Spiel für mich persönlich ja wenig Sinn. Weil dann stehe ich in diesem Raum irgendwann und sage mir, okay, was passiert hier? Ich mag das vielleicht bei The Dome irgendwo akzeptieren. Wir wissen alle, The Dome ist so ein bisschen umstritten, weil damals, wo wir es gespielt haben, mal das erste Mal, diese Story mit diesem halluzinogenen Gas etc., hättest du auch sagen können, boah, das war einfach nur draufgeflanscht. Und du erlebst ja da unterschiedliche Parts in diesem Spiel, wo du am Ende dann dastehst und denkst, okay, was hat das jetzt eigentlich mit der Story zu tun gehabt? Wenn du dich drauf einlässt und versuchst, diese Story am Ende zu verstehen, macht das alles irgendwo Sinn? Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber wenn du nicht sofort diese Story erlebt hast oder nicht irgendwie nachvollziehbar am Anfang war. Aber ich weiß nicht, das kannst du ja nicht so trennen. Also auch, was meinst du damit? Du musst dich dann auch spielen lassen.
Ja, das sollte natürlich nicht verwirrend drüber kommen. Was ich meine ist, dass natürlich, wenn die Story nicht stimmt, dann ist das totaler Quatsch. Wenn die Story keinen Sinn macht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mehr Wert auf die Story gelegt wird und die komplex zu erzählen, als auf die Rätselstruktur. Und dann habe ich zwar ganz viel Story erlebt und die mag noch so schön und komplex sein, aber das Rätsel oder das Spiel an sich hat darunter gelitten, weil da zu wenig Entwicklungszeit drin war. Ich glaube, das ist eher, was ich damit sagen möchte. Und natürlich habe ich vergessen, dass ich bei Brettspielen bei dir natürlich an der komplett falschen Stelle bin, wenn ich sowas erwähne. Verzeihung. Nein. Natürlich ist die Geschichte auch das, was einen bannen kann. Wenn man in der Lage ist, eine wundervolle Story zu erzählen, die komplex ist und wo ich hinterher das Gefühl habe, ich habe da Emotionen erlebt und gleichzeitig aber auch noch ein Spiel gespielt habe, ich muss mich nur entscheiden, was möchte ich denn? Also wenn ich als Creator sage, okay, ich möchte ein Spieldesign, dann muss ich halt gucken, The Mice of the Grice, das hat eine riesige Welt mit einer wahnsinnigen Story, die Darsteller kriegen ein, ich glaube, 50-seitiges PDF, um den ganzen Flavor davon zu verstehen. Das ist alles wichtig, alles, was an Darstellen passiert, das ist essentiell. Falls das nicht klar war, in dem, was ich gerade gesagt habe, Verzeihung. Natürlich, ich habe Vorträge über Storytelling gehalten. Ich bin großer Verfechter davon. Aber oft spiele ich gerade Spiele, wo ich sage, mein Gott, alles geil. Aber was mache ich hier gerade? Und ja, das wollte ich einfach nur damit sagen. Nein, natürlich müsste ich
sagen. Okay, also wir haben das Thema Rätsel, wir haben das Thema Story, wir haben das Thema Schauspieler. Etwas, was immer wieder in der Dokumentation erwähnt wird, ist das Thema Sicherheitsgefühl für die Spielenden. Magst du da bitte mal ausholen, wie wichtig das für die Horrorräume tatsächlich ist?
Es ist das Allerwichtigste. Vor ein paar Monaten hatte ich eine Gruppe aus Amerika da, die Asylum of Fear gespielt haben. Und einer von denen sagte, ich habe gerade in Athen so viele Räume abgebrochen auf unserer Europatour. Jetzt waren wir hier. Ich habe ganz, ganz große Klaustrophobie und ich weiß, es ist nicht echt und ich kann es aber nicht ausschalten. Ich habe euren Raum gespielt und ich muss sagen, ich fühle mich besser. Und ich habe ihn gefragt, wie hat er das durchgehalten? Und er hat gesagt, I trusted your brand. Also ich habe eurer Marke vertraut. Das ist das größte Kompliment, ich finde auch als Escape Stories oder Horror Stories mit dem, was wir anbieten, was man machen kann. Etwas, du spürst ja von vornherein, möchte ich das? Ist das jetzt uselig hier? Ist die Kulisse ein bisschen kaputt? Steckt da Nagel draus? Ich glaube, dass du eine Disney-Attraktion auch deutlich mehr Vertrauen schenken kannst, einfach weil die Qualität von vornherein hoch ist. Und das sagt mir, dass die Leute, die dahinter stecken, sich genug Gedanken um meine Sicherheit gemacht haben. Und dann natürlich von unserer Seite her, wir gucken, dass da nochmal ein Polster hinkommt, dass wir haben irgendwas mit einer Rutsche gebaut, wo wir hinterher sind wir nochmal los und haben nochmal Kissen gekauft, auch wenn das gar nicht mehr passt. Aber es ist egal. Also es geht darum, dass halt sich auch niemand verletzt. Natürlich gucken wir, dass nichts kaputt ist und man macht sich darüber tatsächlich viele Gedanken auf jeden Fall.
Aber das Sicherheitsgefühl kann ja, glaube ich, auch in einer anderen Bedeutung während des Spiels, glaube ich, sein. Also nicht nur das, was ausgepolstert ist, sondern auch, dass es diese Orte gibt, wo man sich vielleicht auch vermeintlich sicher fühlt. Genau. Die so psychologisch vielleicht auch eine Rolle spielen, ne? Wo man sagt, okay, ich habe immer wieder mal Atempausen zwischendurch. Spielt das beim Game Design bei euch auch eine Rolle dann?
Na klar.
Ich glaube auch. Nichts ohne Safe-Space heutzutage.
Nee. Safe-Space sind ein wundervolles Vehikel, um entweder Angst, um einfach mit der Angst zu spielen, ob ich jetzt ne, mit der Antizipation spiele oder ob ich mit der direkten Konfrontation spielen möchte oder ob ich Sachen in Länge ziehen möchte. Aber das sind ja Design-Choices und das andere sind ja Produktionsentscheidungen. Production Choices, Entschuldigung für mein Englisch. Das
ist okay, wir sind ja auch Escape Maniac.
Exactly. So better. Nee, also klar, das Sicherheit von immer wichtig, Schauspieler wichtig, dass sie sicher sind, dass die Darsteller wichtig sind, das sind die größten Regeln. Und dann mit Sicherheit zu spielen als Spielfaktor ist natürlich gemein.
Ja. Aber Sicherheit ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert im Horror Escape Room. Wir hatten das Thema ja auch bei The Forest und bei Asylum of Fear. Wenn du dich zu sicher fühlst, kannst du ja auch vielleicht dazu neigen, gar nicht mitzuspielen. Weißt du, was ich damit meine? Es gibt ja Menschen, klar, ist ein gewisser Spieltrieb ist natürlich vorausgesetzt und wenn ich so einen Raum buche, will ich natürlich das auch fühlen. Aber tatsächlich diese Balance zu schaffen, dem Spielenden das Gefühl zu geben, du bist hier sicher, dir kann eigentlich nichts passieren, aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem diese Gefahr, die dich ja jederzeit umgarnt oder umringt und du ja trotzdem diese Fluchtreflexe entwickelst, wie wir sie auch in diesen Spielen entwickelt haben. Wie versuchst du das trotzdem als Game Designerin oder wie haben das die Jungs in deiner Dokumentation versucht, tatsächlich zu balancen oder abzufedern?
Das ist halt auch wieder ein super individuelles Ding in dem Fall. Wie baue ich Ängste auf? Und das gehört ja alles zu einem großen Unterschied zwischen dem, was ich hier anders gesagt. Ein gutes Horrorspiel hat eine Angststruktur, die einen Spannungsbogen hält von vorne bis hinten. Ich muss natürlich gucken, dass es nicht 500 Jumpscares gibt, dass ich auch mit Stille arbeiten muss, dass ich damit arbeiten muss, zu gucken, wie leite ich jemanden durch den Raum, weil es sind ja meistens auch viele, viele Meter, die man ablaufen muss oder gewisse Dinge, die man abholen muss. Das ist wirklich schwer, gerade vernünftig in Worte zu passen, weil das hängt halt tatsächlich vom Spiel ab. Man muss immer damit arbeiten und sich überlegen, wie passt das in die Struktur am Ende des Tages. Mal möchte ich lieber, dass die Leute das Gefühl haben, hier kommt jeden Moment einer um die Ecke. Das kann man entweder mit Darstellung machen, das kann man alleine damit machen, dass man eine Tür aufmacht, da ist ein langer Flur, wo man eben wieder beim Thema Antizipation ist. Man kann das rein mit Soundeffekten machen, mit Lichteffekten. Die Auswahl ist unendlich und je nach Setting auch da absolut möglich. Das kann auf großen, auf kleinen Flächen sein. Das ist ein weites Feld.
Das finde ich zum Beispiel bei Demise of the Grishers so schön gelöst, wo man in dem Spiel ja startet, erstmal Outdoor ist, das haben wir in der Podcast-Folge auch schon ein bisschen gespoilert, und ja erst dann eigentlich die Spielmechanik so kennenlernt. Und da habe ich mich ehrlich gesagt schon in Sicherheit gefühlt, obwohl unsere Person dann ja auch dort auftaucht und ich mich natürlich dann auch immer erschrocken habe und man sich auch am Anfang nicht so richtig sicher ist, ist sie jetzt positiv eingestimmt oder eben nicht. Das finde ich eigentlich total clever, dass die schon so einen Raum schaffen, wo man sich sicher fühlen soll, wo einem ja auch suggeriert wird, okay, du lernst es hier kennen, wie es funktioniert, bevor du dann auf die freie Spielfläche gelassen wirst. Aber irgendwie ist es auch nicht so wirklich. Also irgendwie hat man trotzdem immer noch so im Hinterkopf, okay, vielleicht ist er doch böse und vielleicht will er dich da jetzt doch gleich irgendwo reinreißen. Also das ist einfach clever gemacht. Oder bei Stay in the Dark, wo du halt startest in diesem Basement, in diesem Keller, wo ja im Endeffekt eigentlich nichts war. Aber es ist komplett dunkel und du hast die ganze Zeit diese Erwartungszeit und da kommt gleich irgendwas und im Nachhinein bist du da halt, ich weiß nicht wie lange, 10 Minuten drin und es passiert ja eigentlich gar nichts. Es ist halt schon clever einfach gemacht.
Ich finde, so geht es einem auch immer in Filmen. Wenn man einen Film guckt und man weiß noch nicht, was ist denn die eigentliche Gefahr und es wird alles immer so ein bisschen ominös gehalten, da ist irgendwas Gefährliches. Das finde ich viel anspannender als tatsächlich, ja, wenn es dann aufgelöst ist und ich weiß, wer das Monster ist. Dann wird es irgendwie langweilig in dem Moment, weil dann ist es nur noch Jump'n'Run. Aber davor ist halt so diese ganze Anspannung und genau das wird, glaube ich, in diesen Horrorräumen auch sehr gut umgesetzt, wie mit dieser Anspannung gearbeitet wird. Jana, was ich mich noch gefragt habe, außer du willst dazu was sagen.
Noch eine, weil ganz wichtig ist halt immer zu sagen, was man nie vergessen sollte, ist, dass man den Spielern auch eine gewisse Art von Neugier fürs Nächste mit angibt. Also du kannst keine Anspannung kreieren, wenn, was Sebastian auch gerade sagte, ich bin im Safe Space und habe keine Lust mehr. Du musst natürlich auch einen Andrang haben zu sagen, ich möchte jetzt aber auch raus, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Oder ich hab ein Ziel, ich möchte weitermachen. Und das mit reinzukriegen, ist halt die Kunst.
Genau, was ich mich gefragt habe, ist, du brauchst ja viel Inspiration für das, was du machst. Gerade als Designerin brauchst du ja von überall irgendwelche Einflüsse. Und was ich mich als erstes gefragt hatte, war, hast du schon immer gerne auch Horrorfilme geguckt zum Beispiel? Oder kam das dann tatsächlich erst, als du entdeckt hast, dass du auch gerne Horrorspiele gerne spielst?
Ich bin ein großer Horrorfilmfan.
Okay, das ist auch spannend.
Ja, es ist mehr geworden auch. Inspiration aus Filmen kommt definitiv auch mal. Gerade wenn es um diese wundervollen Szenarien geht, wie sie in Athen so viel gemacht werden. Wie kann ich einen szenischen Moment aufbauen, um den nochmal krasser zu machen? Viele wissen auch nicht, dass Don't Take a Breath und tatsächlich auch I Can Hear You mit inspiriert waren von dem Film Don't Breathe, wo es eben um diese spannende Hide-and-Seek-Mechanik geht, wo man eben ruhig sein muss und man mit einem blinden Schauspieler interagieren muss.
Genau. Und genau daran anschließend dann, Horror hat sich ja auch weiterentwickelt in der Filmindustrie. Das heißt, die Filme, die man vor 20 Jahren vielleicht gesehen hat, waren eine ganz andere Art von Horror, als es die heute gibt. Also die gibt es immer noch, diese Art von Horrorfilm von früher, aber es ist ja trotzdem auch ein viel breiteres Feld geworden, wie Horror dargestellt wird. Wo glaubst du, geht die Reise noch hin beim Bereich Horror? Also wie wird sich Horror noch weiterentwickeln?
Ist echt spannend. Das wäre jetzt ein sehr langes Thema, aber kurz gefasst hat Horror immer in unserer Gesellschaft den Spiegel vorgehalten für das, was gerade die Themen sind. Und die Entwicklung von, sieht man ja auch schon in Europa mit Märchen etc., was sind die großen Themen, ob es jetzt Krankheiten sind, ob es dann die Slasher waren, ob es dann die Zombie-Filme waren, die dann ganz früher kamen und jetzt eben wieder kamen in den 2000ern, wo es um das ganze Thema Pandemie kam und jetzt dann das ganze Thema AI. Und jetzt haben wir ja diesen Elevated Horror, wo es eben sich noch mehr ausbreitet und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hoffe es natürlich auch ganz doll, dass es noch mehr in die Richtung gehen kann, dass Horror eben diesen Fächer, diese Palette, die Horror eigentlich mit sich bringt, überall auch widerspiegelt, auch eben bei uns. Ich hoffe, dass wir abgefahrene Szenarien haben. Vielleicht hat jemand Lust, einen Escape Room aus dem Film The Substance zu machen. Das hätte alles was. Genau, also die Inspiration wird breiter für alle und spiegelt sich eben da auch eben mit dieser großen Palette.
Wir haben ja jetzt die wirklich innovativen Spielmechanismen und die ungewöhnlichen Spielflächen, gerade auch in den Niederlanden und Belgien, jetzt heute ja ausführlich da besprochen. Kannst du dir vorstellen, warum es das in Deutschland einfach so aktuell noch nicht gibt? Auch wenn wir uns das jetzt wünschen würden, liegt das an der fehlenden Risikobereitschaft der deutschen Anbieter? Also warum haben wir solche wirklich ungewöhnlichen Erlebnisse hier noch nicht in Deutschland?
Ich glaube, Deutschland hat, so wie ich das in den letzten 9 Jahren erlebt habe, immer einen großen, ja, es hat wenig Risikobereitschaft. Wir sind sehr auf Business fokussiert und das ist ja auch alles in Ordnung. Wir sind eine Nation, die auch einfach so funktioniert. Das ist auch das, warum ich gesagt habe, ich möchte das in den Benelux-Ländern eben noch mehr in den Fokus rücken. Hier passieren anders. Unser Konkurrenzdenken in Deutschland funktioniert nochmal komplett anders als in Niederlanden und Benelux. Das Verhältnis unter den Betreibern ist dort sehr viel positiver und unterstützender. Das sieht man auch alleine an, wie da mit den Flyern sind. Und bevor jetzt alle schreien, nein, da gibt es auch welche, die sich nicht ganz grün sehen, gibt es immer. Aber den Support, den ich da eben jetzt auch nochmal dann gesehen habe für die Szene allgemein, lässt eine Stimmung aufkommen, die deutlich unterstützender ist, sich wärmer anfühlt, um zu sagen, okay, wir sind hier ein Team, wir machen das hier alle irgendwie zusammen, wir pushen das weiter nach vorne, was mir in Deutschland einfach sehr fehlt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das so haben und das würde ich mir definitiv mehr wünschen und das war mir auch ein Anliegen. Am Ende des Tages habe ich alles davon auch nicht gemacht, um mich zu präsentieren, sondern um diese Szene nach vorne zu rücken. Das sollte mehr passieren, weil wir so klein und so nischig sind, weil dann ein Gefühl von Unterstützung da sein sollte, weil ich glaube, nur dann kann man wachsen in genau diesem Bereich.
Das ist echt verrückt. Also wenn wir, du redest ja von den letzten 9 Jahren, so lange sind wir alle in der Szene unterwegs und seit Anfang an reden wir alle darüber, dass eigentlich die Betreibenden eher zusammenhalten müssen, auch in gewissen Regionen sich unterstützen sollten, weil wenn ein Spieler ein mieses Spiel hat, dann ist er für immer verloren für die Branche. Dann wird er nicht nochmal zurückkommen und sagen, ich spiele jetzt noch einen weiteren Escape Room. Und gerade durch diese gewissen Limitierungen, ich verstehe es einfach auch nicht. Also ich glaube, wir haben schon früher davon mit Betreibern darüber gesprochen. Wir hatten damals schon in der ersten Escape Room Stories Reihe, da hattest du mich auch interviewt, da hatte ich auch schon darüber gesprochen, dass dieser Gedanke immer noch da ist. Aber wie du schon sagtest, Wir haben ja auch öfters überlegt, woran liegt das, dass Benelux eventuell so innovativer ist auch als Deutschland. Ist es vielleicht die Fläche, dass du wesentlich schneller eben von Ort A nach B kommst und sie sich dadurch auch eventuell mehr als Gemeinschaft verstehen und auch unterstützen? Und ich fand das auch spannend bei Gies von Dark Park, wie er erwähnt hatte, wo er damals angefangen hat, seinen ersten Escape Room zu designen, wo er dann den Anruf von Eric bekommen hat und sagte, ey, das, was du jetzt machst, ist ein Escape Room. Ich habe hier schon seit einem Jahr einen offen. Also das ist auch wild. Und wenn man bedenkt, irgendwie der in The Dome gegangen ist, natürlich könntest du denken, okay, Eric ist darum bemüht, irgendwie alle Leute nur dahin zu bringen. Er profitiert ja nur davon, wenn die Escape Room-Szene im Binnenlux floriert. Ja. Und ich kann auch, ähnlich wie du, glaube ich, nur alle da draußen aufrufen, ein bisschen mehr zu kooperieren. Natürlich gibt's Anbieterinnen da draußen, wo wir auch manchmal mit der Nase rümpfen, Malte, Maria und ich, wo wir denken, okay, die wollen skalierendes Business, da wird ein Raum nach dem nächsten rausgekloppt, wo bleibt da die Liebe, wo bleibt die Leidenschaft? Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber wie du schon sagst, es gibt, glaube ich, mehr als genug auch, die wirklich Bock haben, da was richtig Tolles auf die Beine zu stellen und tolle Geschichten zu erzählen und auch da rein zu investieren, um was Einzigartiges zu erschaffen. Also siehe irgendwie Bad Steben, die sich auch natürlich auch Hilfe geholt haben, um das ganze Thema umzusetzen. Aber das sind Betreiber, die das aus Leidenschaft machen und denen das dann auch egal ist, wie viel es gekostet hat am Ende. Ja, ja. Das Thema, wie du schon meintest, unterstützendes, also Unterschiede Deutschland, Benelux, eventuell auch in dem Thema Innovation, in dem Thema Zusammenhalt. Du hast ja auch David und Lisa von Room Escape Artist in deinem Podcast gehabt, um ein bisschen auch nochmal eine internationale Einordnung zu bekommen, weil ich glaube, für uns alle hier in Deutschland, Europa, ist so Amerika immer noch, bleibt weiterhin ein Fragezeichen. Wenn du jetzt nicht gerade Heiner bist, der irgendwie 60 Räume Kanada, West Coast spielt, viele können sich das einfach in dem Umfang nicht leisten. Aber was waren auch, du musst nicht alles verraten, weil die Leute sollen ja noch die Dokumentation sehen, aber was war so dein Eindruck? Wie nehmen zwei Amerikaner die Szene hier in Europa wahr und vor allen Dingen auch den Einfluss, den hier Benelux hinsichtlich innovativer Räume setzt?
Ja, Amerika ist eigentlich sehr spannend, weil es kommt ja auch immer wieder hoch. Ich glaube, wir wollten ja später noch zum Thema Topica reden. Da ist es auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend. Da passiert viel. Ich habe mit vielen Amerikanern in letzter Zeit gesprochen und gerade auch aus der Szene auch Joshua Corns, der zurzeit eben auch bei Keep Off Balance mitentwickelt, ein Produkt, wo unser Chris Lattner noch mitarbeitet. Diese ganzen Sachen gehen nach oben und sind viel Europa inspiriert. Grundsätzlich möchte ich mich nicht hinstellen als Amerika-Experte, das bin ich überhaupt nicht, aber das, was mir eben viel erzählt worden sind, ist, dass dort die Szene an manchen Stellen noch ein paar Jahre hinterher ist und gerade auch sehr auf die Rätselstruktur und weniger die Experience ausgelegt ist. Und da scheiden sich ja immer die Geister. Da müssen wir jetzt nicht von anfangen. Und gerade Richard Burns, der Mitproduzent ist bei Room Escape Artist und auch Artikel schreibt, mit dem bin ich im ständigen Kontakt. Wir hatten uns jetzt auch auf der Escape Room Messe in London viel darüber unterhalten. Ich probiere den Bogen zu spannen, der auch zu mir kam und sagt, bitte, bitte mach deine Doku auf Englisch, bitte zeig, was eben hier passiert, weil viele Leute aus Amerika niemals rüberkommen werden. Weil natürlich können wir ganz, ganz viele Podcasts überhalten. Ich möchte gar nichts gegen Podcasts sagen, aber es ist natürlich hilfreich, wenn man was Visuelles an die Hand bekommt in Amerika, um das zu machen. Das heißt, sich gegenseitig so ein bisschen zu befruchten mit den Dingen, die eben bei uns passieren. Und ich wollte Lisa und David da drin haben, weil sie einfach eine große Reichweite haben, viel erlebt haben. Und ich habe mich mit denen auch hier getroffen, kurz bevor sie den Meister of the Geisters gespielt haben. Und das war halt auch viel, okay, was ist gerade das Neueste in Athen, was ist das Neueste in Belgien, was ist das Neueste in Frankreich. Die ganze Sicht auf die Szene hat sich bei mir in dem Fall geändert, dass es halt gar nicht mehr der Blick nur auf Deutschland ist. Und das macht so viel auf. Wo stehen wir? Wo geht das hin? Was kann das alles sein? Wie ist da unsere Community? Und das zu unterstützen, macht einfach Spaß.
Ist total verrückt, dass da Amerika hinterher ist, wenn man bedenkt, dass Amerika total. Ja jahrelang, was Unterhaltung, Entertainment angeht, uns sehr stark geprägt hat in Europa. Wir sind ja sehr stark US-zentrisch geprägt, was Filme angeht, was überhaupt Comic-Kultur angeht, etc. Und dass sie gerade da so hinterherhängen, überrascht mich immer wieder oder hinterherhängen sollen. Weil eigentlich kann ja kein anderes Land der Erde bildet seine Kinder in der Highschool schon aus zu Künstlern. Also sei es irgendwie Redewettbewerbe, sei es Kreativität, sei es irgendwie Gesangsclubs, sei es Kunstclubs, du hast das ja auch alles erlebt, Maria, Theater, AGs etc. Also sie saugen das ja eigentlich von klein an auf, wie man Dinge präsentiert, größer darstellt, als sie sind. Und ja, es ist einfach unfassbar für mich, dass Amerika tatsächlich so hinterherhängt in vielen Bereichen.
Wie gesagt, ich war auch noch nicht da spielen. Ich möchte das nicht mehr aufs Brett schreiben, aber das sind nur die Sachen, die eben zu mir kamen. Und da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele großartige Ausnahmen. Und das kommt auch. Und gerade auch Escaparium in Kanada, die ja auch in den Top 10 zweimal vertreten sind, meine ich. Ja, Jonathan und Sascha, mit denen hatte ich mich neulich unterhalten tatsächlich. Und das ist das Spannende daran, was sie so erfolgreich macht. Unter anderem, sie haben 9 Räume. Oder mehr, nagel mich darauf nicht fest. Aber was sie auch machen oder angefangen haben zu machen als einer der Pioniere, ist auch mit Darstellern zu arbeiten, weil sie auch sagen, das macht mal unsere Experience einfach reicher an Emotionen und verstärker. Und sie meinen, das war nicht mal so, dass wir in Europa viel gespielt haben, sondern das ist einfach rausgekommen. Und es hat sie sofort nach oben gefeuert, was ich auch spannend finde, weil Sebastian hat natürlich total recht. Die werden als Entertainer großgezogen. Und gerade im Bereich Horror kann ich nur sagen, weil ich mich damit viel beschäftigt habe und überlegt habe, es in die Doku mit reinzubringen, die ganze Haunted House-Geschichte, was da groß ist. Das ist nun mal einfach einer deren größten Horror-Ursprung, das, was sie kennen. Die Szene ist quasi überflutet mit Haunted-Häusern. Ein Jumpscare jagt den nächsten. Wir haben irgendeine krasse Animatronic in der Ecke. Dann fällt hier nochmal was um. Das ist, der Markt ist quasi auch sehr übersättigt damit. Das kann man dann nicht mehr vergleichen. Man möchte dann was anderes machen. Und da das wenig vorgelebt wird mit Horror, passiert da auch so wenig. Und da sind wir wieder bei der Doku. Also mal gucken.
Ich glaube, was du nicht, wir wollen ja jetzt auch nicht pauschalisieren. Wir wissen alle, Amerika, die USA, Kanada etc., das ist jetzt auch kein homogenes Konstrukt, wie Europa auch nicht homogen ist. Wie auch Europa es Unterschiede in der Escape-Room-Szene gibt, wie wir gerade herausgearbeitet haben. Es gibt die deutsche Standards, es gibt Benelux-Standards, es gibt die Art, wie in Griechenland Räume gebaut werden und betrieben werden. Ist ja auch komplett unterschiedlich. Und natürlich wird es wahrscheinlich irgendwo in Nordamerika auch Betreibende geben, die auch innovativ sind, die nach vorne gehen und Räume ähnlich entwickeln, wie wir sie mittlerweile schon bei uns vielleicht seit 3 Jahren kennen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie hast du am Anfang gesagt, die Szene ist ja trotzdem immer noch jung. Wir reden hier von 9, 10 Jahren, also die es überhaupt Escape Rooms gibt in Europa. Also sprich, wir sind immer noch am Anfang, auch wenn ich das jedes Mal wieder betone, aber immer noch am Anfang. Und teilweise haben wir schon Diskussionen geführt. Die einen haben schon den Untergang nach 3 Jahren herbeigerufen. Liebe Grüße, Chris. Andere haben gesagt, okay, ich gehe das, für mich ist, wie du schon sagtest, das ist eher ein Business-Faktor. Ich muss mindestens 5 Räume haben, dass sich das Teil trägt. Andere sagen wieder, ich gehe mit Leidenschaft da rein, egal was es kostet. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Ansätze. Und wie wir schon rausgearbeitet haben, jeder ist legitim, aber wenn du nach vorne kommen willst, wenn du ernst genommen werden willst, wie du schon sagtest, auch als Kunstform, als Entertainmentform, und ich glaube, das ist, was uns freut, du wirst immer mehr auch in Bekanntenkreisen für Escape Rooms angesprochen. Weißt du noch damals, Malte oder Maria, wo wir irgendwie angefangen haben, da wurden wir alle belächelt, du wahrscheinlich auch. Jana, wenn du erzählt hast, spielst ein Escape Room und dich alle angucken, was machst du, was soll das sein? Und mittlerweile ist es glücklicherweise ja schon, ich würde sagen, im Mainstream angekommen. Aber wenn du auch, das ist ja eine ähnliche Diskussion wie in der Brettspielszene, die diskutieren immer drüber, das Kulturgut Spiel, ist das Kultur, ist Spielen Kultur? Aber genauso ähnlich, diese Diskussion ernst genommen zu werden, hat ja auch den Escape Room. Und das kannst du nur machen, dann bist du wieder irgendwann vielleicht bei Serious Topics, also sprich, verarbeitest du wirklich auch wichtige Themen da drinne. Ich glaube, in Spanien gab es diesen einen Raum ja, wo ja auch 9-11 irgendwie verarbeitet wurde. Bist du eher immer wirklich auf der Spaßebene? Bist du irgendwie in dieser Horrorebene, wo irgendwie am Anfang alle gesagt haben, okay, das sind Leute, die haben einen besonderen Fetisch, weil die Horrorspiele spielen. Dann hast du die klassischen Rätselenthusiastenfamilien. Also es ist ja eine komplette Bandbreite. Und deswegen ist es, wie du schon sagst, ist auch wichtig, über die Szene zu erzählen. Und da sind deine Beiträge natürlich wichtiger Bestandteil. Aber wir sind uns alle klar, da muss noch viel mehr passieren. Und es muss vielleicht auch raus irgendwie aus nur diesem Gigi-Kontext, gell? Also wenn du irgendwie bei Baywatch Berlin oder die Klaas-Häufer-Umlauf-Shows irgendwie da Leute bloß reinsteckst, um die Leute zu verarschen, ist das auch nicht nur das eine und das andere. Oder letztens haben wir TV Total, genau, da wart ihr ja mit Asylum of Fear dabei. Mhm. Es hat auch nur einen Bruchteil von dem Raum gezeigt. Ja? Also ich weiß nicht, wie da die Reaktion im Nachhinein...
Ja. Wir haben das Spiel auch angepasst extra, okay, damit man nichts zeigt. Und wir haben Dinge abgeklebt und wir haben es auf 45 Minuten runtergebrochen. Aber ja, zum Glück wurde nicht so viel gezeigt. Und aber ich find das auch, es ist schade, dass es so ulkig dann rüberkommt.
Ja, genau. Aber
am Ende des Tages, Publicity, es funktioniert, ja.
Ich musste gerade nur so schmunzeln, weil wenn wir schon bekannten Verwandten erzählen, dass wir spielen Escape Rooms, wie muss das sein, wenn man sagt, ich arbeite für Escape Rooms? Das muss ja nochmal, kommt wahrscheinlich auch die Frage, verdient man damit überhaupt Geld? Mit dieser, was macht man da denn eigentlich, wenn man dafür arbeitet? Also da stelle ich mir nochmal ein ganz anderes Level an Erklärnot vor, im Gegensatz zu, ich spiele das nur.
Das ist grausam. Nein, das ist...
Also grausam, brauchst du jetzt Spenden oder grausam... ja, und dass die Leute nicht verstehen, was du machst.
Nein. Bestes Beispiel ist eigentlich meine Mutter, die immer gesagt hat, du machst was mit Theater, mit Film, finde ich gut, könnte ich unterschreiben, was machst du in einem Escape Room? Ich sagte, spiel ein, das war 2016, wir wissen alle, was da rausgekommen ist, nie wieder. Und die habe ich vor einem Jahr in den Dark Forest gebracht mit meiner Tante und habe Saskia die erste Szene gespielt und seitdem ist sie voll in Flamme und sagt, mach das, das, ist, das entwickelt sich weiter.
Da kriege ich Gänsehaut.
Ja. Ja, und sie ist großer Fan davon und genau, deshalb, das geht schon. Hier ist so, schau die Doku, dann weißt du. So.
Jetzt hast du ja Material, weißt du, jetzt kannst du einen Link weiterschicken, das ist ja super.
Ja, genau.
Auch ein spannendes Thema, was Maria ja gerade angesprochen hat oder Malte und du auch gleichzeitig, TV total zu viel zeigen oder zu wenig zeigen, darüber streiten sich ja auch viele. Also wie weit kannst du tatsächlich von deinem Raum vorher schon zeigen, um auf dich aufmerksam zu machen und wie viel nicht? Das spielt ja, hat ja wahrscheinlich auch in deiner Konzeption der Dokumentation für dich eine Rolle gespielt. Also du zeigst ja ab und zu atmosphärische Bilder, dann hast du vorhin gesagt, du hast bei Stay in the Dark überlegt, ob du das tatsächlich zeigst, wie da zusammengespielt wird. Was glaubst du, wie viel sollte man zeigen und was glaubst du, warum sollte man etwas eventuell auch gar nicht zeigen?
Also ich hatte erstmal wahnsinniges Glück, dass alle drei wahnsinnig mit offenen Armen waren die ganze Zeit und mir hundertprozentig vertraut haben, deshalb auch alles gezeigt haben. Und dann war überhaupt nie die Frage, also es kam nie von einem von denen, zeigt das nicht, außer mach vielleicht nicht zu sehr, dass man die Greister zu sehr sieht oder so, weil das kriegt man ja dann auch nicht mit. Aber am Ende des Tages mache ich das ja auch nicht zum ersten Mal, ob ich jetzt einen Trailer schneide oder so. Ich achte drauf, dass es geschmackvoll bleibt. Das ist einfach aber auch jahrelange Medienerfahrung, wie ich da das mache. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, das ist jetzt nicht krass, aber einfach, na klar, zeig nicht zu viel, schau, dass du den richtigen Ton triffst. Das Wichtigste ist, dass du die Atmosphäre einfängst und dass die halt rüberkommt. Und das, ja, das ist das, was ich damit eben auch probiert habe. Und gerade bei Betreibern, was ja auch seit Jahren gesagt wird, was zeigt, was ihr habt. Ihr verkauft ein Produkt und gerade wenn das großartig ist, Malte, du sagst das auch ständig, zeigt eure Bilder, zeigt, was man als Video machen kann, gibt einen Geschmack von dem, was ich da kaufe, weil ich zahle dafür viel Geld und weiß darüber sehr wenig am Ende des Tages. Du hast es ja in der Hand.
Und ich finde auch gerade beide Räume, wie das Stay in the Dark und Greishers, die haben so hochwertige Trailer einfach produziert. Ich finde das wirklich wahnsinnig gut. Und gerade wenn ich so einen Trailer sehe und sehe, wie viel Mühe, wahrscheinlich auch Budget in diesen Trailer ansteckt, dann macht das für mich als Spieler einfach mega Lust auf das eigentliche Spiel. Und das ist nicht, also sind nicht nur die Trailer, das sind auch Raumbilder. Wenn das einfach professionell aufgenommene Bilder sind, dann finde ich, ja, ist das einfach ein Qualitätsmerkmal auch schon für diesen Raum. Und dann buche ich den als Spieler eher, als wenn das jetzt eine Detailaufnahme von einem Aschenbecher aus diesem Raum ist. Also ihr wisst, was ich jetzt übertrieben damit meine. Ne?
Ja,
also
ja.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man schon gespoilert wird. Und ehrlicherweise sieht man ja nie den kompletten Raum. Man sieht vielleicht einen Teil eines Raums. Und dann finde ich, ist es für mich völlig in Ordnung, wenn man einfach schon als Spieler sieht, okay, das ist ein hochwertiges Foto und vielleicht auch eine hochwertige Kulisse. Dann ist meine Motivation einfach viel, viel höher, diesen Raum zu spielen. Als wenn ich jetzt vorher gar nichts von diesem Raum weiß. Und wie gesagt, schaut euch alle bitte diese Trailer an von diesen beiden Spielen. Die sind wirklich unfassbar gut gemacht.
Ja. Ich weiß noch, als wir Demise das erste Mal gespielt haben, hast du mir noch den I Can Hear You Trailer gezeigt.
Ja,
und
ja.
Ich war so, oh mein Gott, das ist perfekt gemacht, weil man immer denkt, da werde ich jetzt gleich drin sein? Crazy. Ja, let's go.
Aber das ist ja heutzutage auch für die, also Wir hatten ja auch schon die Diskussion, früher hast du ja manchmal Stockfotos gehabt von Räumen. Da war, bist du reingekommen, das hatte der Raum gar nichts mit diesem Stockfoto zu tun. Heutzutage hast du das Lieblingstrendthema AI. Ich kann mich erinnern, die ersten Bilder, die vom Kuriosum aufgetaucht sind, wo auch alle überlegt haben, ist das jetzt die reale Kulisse? Ist das gephotoshoppt? Ist das AI? Also auch das ist, glaube ich, heutzutage so ein Spagat, den du als Betreibender schaffen musst, zu sagen, okay, das ist das, was dich wirklich erwartet. Weil, wie gesagt, verarschen wollen wir uns alle nicht gerne lassen. Entschuldigung, meine Ausdrucksform.
Piep.
Aber ich habe letztens auch auf LinkedIn, habe ich tatsächlich, hatte irgendwie der von The Golden Koi, hatte auch einen riesen Post gemacht zum Thema. Sie haben sich jetzt getraut, das erste Mal auch Bilder zu zeigen von ihren Räumen. Da hatten sie jetzt auch den Hans Revenge Raum irgendwie gezeigt. Da siehst du irgendwie auch die Außenkulisse von diesem Haus mit diesem Fahrrad davor. Und vorher wusstest du ja nie, was dich erwartet, gell? Oder dann haben sie ja dieses St. Romulus, also diese Kathedrale, die ja auch irgendwie gebaut ist. Ist kein Spoiler, Malte, ich weiß. Mittlerweile haben den so viele gespielt, außer ich. Aber, das gehört ja auch dazu. Also auch dieses, natürlich trägst du, wenn du irgendwie über Räume redest, immer eine gewisse Verantwortung mit sich. Du sollst nicht so viel spoilern. Wie viel gibst du preis? Das ist ja auch immer die große Herausforderung, wenn wir Reviews schreiben, wenn wir Räume besprechen. Aber auch das trägt ja trotzdem auch dazu bei, umso klarer das Bild ist und nicht die Leute immer zwischen den Zeilen lesen müssen, Attraktivität zu erzeugen für das Thema. Ja,
und ich glaube auch tatsächlich, gerade weil wir vorhin über Amerika gesprochen haben, dass es halt auch sinnvoll ist, beispielsweise, wenn ich irgendwie Freunden erzähle, was ich so mache, dass ich dann einfach mal einen Trailer zeigen kann und die Freunde auch sehen, okay, es ist mega cool, es ist super produziert. Man wird nirgendwo in einen Raum gesteckt, wo man in einer Gefängniszelle ist und da irgendwie eingesperrt ist. So dieses Klischeebild von dem Escape Room noch. Also, dass es viel, viel mehr ist, dass es eher um diese Geschichte geht, die da erzählt wird. Das finde ich halt so schön. Und ich erinnere mich, Sebastian, ganz am Anfang von der Aufnahme sprachst du davon, dass der Beitrag jetzt von Jana, dass der so lang sei, über 2 Stunden. Ich fand das mega toll, einfach wieder in die Geschichten so einzutauchen, die ich gespielt habe. Also ich fand das mega schön, diese ganzen Erinnerungen wieder wachzurufen von den Räumen, die ich alle gespielt habe. Deswegen finde ich das einfach toll, wenn es Bild- und Videomaterial irgendwie von den oder über diese Räume gibt.
Aber warum 2,5 Stunden, Jana? Warum nicht wie die anderen beiden Staffeln wirklich einzelne Snacks?
Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Ich habe es euch am Anfang schon gesagt. Ursprünglich, als ich alle Interviews zusammen hatte und mir es angeguckt habe, war ich bei über 5 Stunden. Die Überlegung, es in 2 Teile zu packen, war in allererster Linie wegen Stay in the Dark. Ich wollte das nicht künstlich nicht zeigen und da im zweiten Teil zeigen. Es war mir auch wichtig, dass die Greiser-Enter-Situation rauskommt, dass Leute unterstützen können. Und ich hatte dadurch, dass Alex und Jeroen gesagt haben, komm, wir nehmen das als Vehikel, um unser neues Zusammenspiel zu zeigen, da auch die Möglichkeit, das so zu machen. Es war einfach sehr viel Information und dann habe ich gedacht, okay, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass jemand zuallerersten Mal sich mit Escape Rooms befasst und das anguckt, dann ist das nichts für den und dann muss ich damit leben. Am Ende des Tages habe ich das ja für mich auch irgendwo gemacht, im Sinne von für den Enthusiasten in mir, der sagt, ich will nicht aufhören zu gucken. Ich will so lange ich kann und ich will das als Information haben. Und da gibt es mit Sicherheit ganz viele Leute, die sagen, mit so lange habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ist okay, guck's nicht. Es ist ein YouTube-Format, mach auf Pause, schau es die nächste Woche weiter an. Oder, wie gesagt, wir haben es ja im Kino geguckt dann in Utrecht und ich dachte, oh Gott, Ende doch. Ich habe es jetzt auch schon 100.000 Mal gesehen, aber es war auch mehr, weil ich sehr aufgeregt war. Aber es ist von einem Enthusiastenherz an alle Enthusiastenherzen da draußen, die sagen, gib mir alles, was ich kriegen kann. Und lass mich verstehen, was da war. Und vor allem auch die Creator, die sagen, ja, ich will auch sowas Großes machen und da möchte ich alle Infos dahinter haben.
Aber wäre es nicht trotzdem eine Idee, das noch tatsächlich konfektionieren für verschiedene Plattformen? Also ähnlich wie du heutzutage auf TikTok irgendwie Podcast-Ausschnitte hast, auf einem Nude mit wichtigen Themen, so diese Kernthemen, um tatsächlich dem Thema noch ein bisschen mehr Reichweite zu geben und Neugier zu wecken.
Und Shareability.
Und Shareability. Wenn man es
teilen kann, genau.
Ja, das ist kein dober Gedanke. Das kostet nur auch sehr viel Zeit. Ja. Und ich weiß, dass ich in den letzten 8 Monaten auch irgendwo mein Limit erreicht habe, was Stress und meine Work-Life-Balance angeht. Ich möchte einfach meinen Job als Creator auch zu 100% machen. In beiden Fällen. Und für den Fall, dass ich nicht demnächst nochmal eine Doku mache, kann ich mich damit beschäftigen, ob ich das in kleine Happen packe oder ich gebe es einfach an dich und schneidest du das in kleine Hacken? Nein, ich verstehe den Punkt, auf jeden Fall. Aber Leute, es ist umsonst. So. Ne, ich kann es nur in die Welt schenken und sagen, klar, regt euch drüber auf, nicht ihr, aber ne, dass es zu lang ist, genießt es oder lasst es. Ich wollte nur nichts weglassen. Ich wollte, dass die Infos drin sind, die wichtig waren.
Ja, dann warten wir auf den Extended Cut für 5 Stunden.
Stimmt.
Also, Jana, ich habe ja schon mein Lob eben gerade indirekt ausgesprochen. Ich finde es wirklich toll, was du da geleistet hast. Deine Arbeit, ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass du es irgendwie auch ein bisschen für dich getan hast, dass gerade auch die Region dir irgendwie am Herzen liegt. Und du hast ja auch schon den deutschen Markt beleuchtet. Es gibt ja noch eine andere Region, die dir irgendwie am Herzen liegt. Und du sprachst ja auch schon irgendwie gerade so indirekt von einem weiteren Teil, falls es denn einen geben sollte. Wenn es nochmal einen neuen Teil gibt, können wir uns da vielleicht auf eine griechische Region freuen?
Wolltest du mir jetzt unter die Nase reiben, dass ihr am 1. ohne mich nach Griechenland
fliegt? Ja, das war mein Plan. ich glaube, dass George Ant seinen Videos, Shoutout, schaut es euch an, der macht wundervolle Trailer, Fotos, Interviews mit den Betreibern in Griechenland, das Ganze abgedeckt hat. Das ist jetzt das Erste, was ich dazu sagen kann. Ich habe überlegt, ob es was sinnvoll ist, das vielleicht einfach, naja, über digitale Interviews zu machen, weiß ich nicht. Mich interessiert jetzt gerade auch, glaube ich, noch mal mehr die Benelux-Bereiche im Ding, wie geht's weiter, weil es sind ganz viele Sachen in Startlöchern. Und halt, also ich hatte das große Glück, viele Leute davon zu treffen, Betreibern, die ich jetzt nicht beleuchtet habe, und war einfach völlig überwältigt von der Einstellung, von der Bereitwilligkeit, mit der Kunst auch das Ganze anzugehen. Wenn wir jetzt von Betreibern sprechen, wie von Sherlock, Victor und Francine, was sie machen, wie sie sprechen, wie viel Liebe und Leben da drin steckt, das vermisse ich. Und das sollte lauter sein. Und das würde ich vielleicht nochmal eher beleuchten in die Richtung. Möchte ich jetzt aber nicht versprechen, weil, wie gesagt, es ist unfassbar viel Arbeit. Ja. Aber ich hatte jetzt auch einfach Glück, dass Stay in the Dark schließt, dass Demise of the Geysers in diesem Ding ist, dass I Can Hear You wieder aufmacht und eben die ganzen tollen Sachen, die jetzt über Shiver Immersive rauskommen. Es ist ein Moment in der Zeit jetzt gerade, in unserer Escape-in-Historie, sag ich mal, der einfach gut eingefangen ist. Also mal gucken. Vielleicht mal Athen. I don't know.
Also ich finde es ja eh toll, dass du ja eben nicht nur die Atmosphäre und die Räume so vorstellst, sondern eben auch die Menschen dahinter und die Geschichten dahinter, die Failures, wo es mal nicht so gut ging. Und ich freue mich schon darauf, wenn es vielleicht mal in 40 Jahren oder so auch mal dann Filme oder Dokumentationen gibt, wie eben Escape Rooms bestimmte Tricks auch gemacht haben. So ähnlich wie im Bereich der Magie, wo es immer noch krasse Illusionen gibt, die werden auch niemals verraten jetzt aktuell, aber vielleicht in der Zukunft irgendwann gibt es da auch mal so Einblicke drin, wie das eigentlich funktioniert. Weil ich finde, es gibt auch bei Filmen manchmal, also ich persönlich bin so, ich stehe total auf diese Making-ofs und Behind-the-Scenes. Ne? Ich finde das total schön zu sehen, weil das ist das, wo man dann diese Liebe zur Kunst auch eben spürt. Ne? Wenn du siehst, was für Ideen hat man sich gemacht, wie viel Zeit wurde da reingesteckt, was für 50-seitige Skripte gibt es für die Game Master. Ne? Also das ist ja das, wo das dann rauskommt, dass es eine Leidenschaft ist. Und das ist das, was es so schön macht.
Ja, kann ich nur bestätigen. Aber wenn wir alle Tricks verraten, dann mal gucken.
Nö, jetzt noch nicht.
Du willst ja auch noch, noch dein Geld verdienen als Game Designer.
So, genau.
Und den Leuten sagen, hier 100 Euro, ihr müsst die Tür plus mit Hand schließen. Nee, super, vielen Dank. Was glaube ich jetzt auch hervorkommt, ist, dass du einen wahnsinnig guten Einblick hast. Und du hast vorhin schon angesprochen und Malte hat es schon angekündigt, du bist heute auch eingeladen als unser Orakel. Weil keiner, glaube ich, von uns heute in diesem Kreis mehr Räume gespielt, wahrscheinlich als du dieses Jahr. Malte ist noch im einstelligen Bereich dieses Jahr. Wir haben es zumindest in den zweistelligen Bereich geschafft. Malte, ich wollte nicht spoilern, Entschuldigung. Okay. Aber dafür gehst du ja ohne mich nach Athen.
Ohne uns.
Und Tepeka steht wieder vor der Tür. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, dass diese Würdigung wie bei The Dome, dass das ja auf der einen Seite toll für sie ist, aber auf der anderen Seite auch eine Bürde ist, tatsächlich diesen Standard aufrechtzuerhalten, weil ja da eine gewisse Erwartungshaltung mitkommt. Und wie gesagt, du bist die wahrscheinlich dieses Jahr mit am meisten gespielt hat. Was glaubst du, wie wird dieses Jahr Tepeka ausgehen, erstmal für die deutschen Räume? Es sind ja einige neue Räume mit auf der Liste gelandet. Also letztes Jahr hat ja überraschenderweise der Spielzeugmacher einen sehr hohen Einstieg gemacht aus dem Stand. Dieses Jahr hat sie ja in die Finalrunde, haben sie ja Dreamlabs geschafft aus Bad Steben mit dem herzlosen Piraten und tatsächlich schon Metropolis, was glaube ich auch schon überraschend ist, weil der Raum relativ neu noch war. Mhm. Also wir liefern ja auch gut nach. Also ich finde gerade mit Escape Room Stories, Wuppertal, The Horror Stories, jetzt Dreamlabs, der Spielzeugmacher, es sind ja mittlerweile auch sehr hochklassige Räume mit drin. Kuriosum müsst ihr beurteilen, das habt ihr gespielt. Auch die Qualität der Räume nimmt ja langsam zu. Und wir haben ja gesehen, einige Räume haben es gar nicht mehr geschafft ins Finale aus den letzten Jahren, was glaube ich auch vollkommen normal ist, weil wir wissen, wie schwer es ist, einen gewissen Standard zu halten. Du musst natürlich, wie du schon sagst, eine gewisse Leidenschaft reinbringen. Was ist dein Take dieses Jahr dazu,
Jana? Nur Deutschland? Oder?
Fang erstmal mit Deutschland an und dann kannst du dich noch ein bisschen ausbreiten in Europa oder der Welt.
Und vielleicht in einem Satz für alle, die das noch nicht kennen, was ist denn Terpeka überhaupt? Terpeka, ich habe es falsch ausgesprochen. Terpeka. Was ist Terpeka?
Terpeka.
Terpeka.
One-Sentence-Challenge.
Terpeka. Ein internationales Ranking, abgekürzt als The Escape Room Enthusiast Choice. Oh mein Gott, können wir das streichen?
Wir wissen es ja selbst, deswegen solltest du es gerade noch machen.
The Escape Room Project Choosers Choice Award.
Ja.
Nee. Ja?
Ja, passt schon.
Enthusiast Choice Award.
Und wer mehr darüber wissen will, kann in unseren älteren Podcast rein. Da lassen wir es uns auch erklären.
The Escape Room Project Enthusiast Choice Award. There we go. Ja. Genau, ein internationales Ranking, was im großen Teil nicht vergleichbar ist mit den Oscars, aber oft Escape Room Oscars genannt wird, in dem gevotet wird. Man kann voten für die Escape Rooms, die man gespielt hat. Ab 200 Räumen kann man Räume nominieren, ab 100 Räumen kann man diese dann auch voten, die alle eben nominiert worden sind. Und dann funktioniert da ein ganz verrückter Algorithmus, den niemand so ganz versteht, außer die Leute dahinter, die das Ganze eben zusammenwürfelt, denn je mehr Räume du gespielt hast, umso mehr Einfluss hat das Ranking auf die Liste, die am Ende steht. Und wir können, glaube ich, alle zustimmen, dass die 100 Räume meistens die Top 100 sowieso alle wundervoll sind.
Genau.
Zum Thema Deutschland, wie du schon sagtest, da gibt es, glaube ich, nicht wirklich viel zuzusagen, oder? Also wir sind, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir viel Qualität an den Tag bringen. Guck mal, wir sind Fußballmoderator. Letzten Jahren haben
wir standen hinten kompakt.
Woran hat es gelegen?
Wir hätten ein bisschen mehr nach vorne gehen können.
Ja. Wir haben schon ordentlich aufgestellt. Wir haben unser Bestes gegeben. Nee, natürlich gehen wir alle davon aus, dass Bad Steben relativ weit oben mit reinkommen wird. Ich glaube, auch so sehr ich es für uns hoffe, dass wir nochmal nach oben klettern, von unserer Escape Stories Warte aus, können wir nur hoffen, aber wir wissen alle, wie schwierig es ist, wenn man in der Mitte ist, weiter nach oben zu klettern. Andererseits, das kann ich gleich nochmal sagen zum Thema Horror, es ist einfach immer nochmal ein anderer Schuh und wir haben einfach ganz wundervolle Puzzleräume beziehungsweise rätsellastigere Räume jetzt wieder zubekommen, wie den Spielzeugmacher, der ja wirklich eine wundervolle Überraschung letztes Jahr auch war. Und mit Bad Steben, ich hab's noch nicht gespielt, ich habe ganz, ganz tolle Sachen gesehen und gehört und ich glaube, eure 10 von 10 spricht ja schon dafür. Ihr strahlt jetzt auch gerade so. Sag es, ja, ganz oben.
Nein, wir müssen das ja noch von Malte verifizieren lassen. Malte wird es ja jetzt auch bald spielen.
Genau, ich glaube schon, dass das gut wird. Ich würde mir ein bisschen mehr Innovation wünschen in den nächsten Jahren, aber ich glaube, den Punkt habe ich klar gemacht. Deshalb, ja. Was ich spannend finde dieses Jahr, und ich möchte ganz kurz auch dazu sagen, dass ich mich dem Voting enthalte, weil ich mich eben als Creator sehe und nicht als Enthusiast nur. Und ich da eben nicht neutral wäre, glaube ich. Und das deshalb enthalte ich mich da lieber, bevor ich gemein bin.
Deswegen kannst du jetzt hier voten.
Ganz anonym.
Ja, also ihr hattet gerade von der Erfahrung, was Ausland betrifft, gesprochen. Ich hatte jetzt von vielen Betreibern gehört, dass es ihnen wahnsinnig gut getan hat in den Niederlanden und Benelux allgemein, dass Stay in the Dark zugemacht hat, weil einfach die Leute dahin gepilgert sind, die irren. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass Prey so viele Leute abbekommen hat, recht von Anfang an. Und Non-Believers, da waren wir auch letztes Mal schon, waren nicht so ganz sicher, ob das was Gutes wird. Aber Non-Believers war auch wundervoll.
Da war ich Malte auch nicht sicher bei Non-Believers.
Naja, 12. Naja. Aber ich glaube, dass wir wieder, wie letztes Jahr auch, eine große Welle an niederländischen und Benelux-Länderräumen haben werden, weil einfach da so viele waren. Ja. Das wird krass. Und sonst hört man ja viel, dass eben Kanada mit Escaparium die neue Nummer 1 werden könnte. würde mich auch wundern, aber am Ende des Tages kommt es ja wirklich gar nicht unbedingt darauf an, wie viele Leute das gespielt haben, sondern eben wie hoch sie es gepostet haben. Ich glaube, es wird wieder ein niederländischer Raum. Welcher genau, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die Top 3 sich mal ein bisschen nach unten rutschen, weil ich glaube, dass da auch nochmal wer anders irgendwie mehr nach oben könnte. Mhm. Ja, das ist wirklich schwierig, ein Orakel zu sein, Leute. Das ist ich wünsche allen das Beste.
Jetzt seid ihr einfach mal streitbar. Ja, Erna. Jetzt seid einfach mal streitbar, auch wie das andere Creator in Deutschland auch sind. Jetzt sagt er einfach mal, was ist, welcher Raum hat es gar nicht verdient, drauf zu sein und welcher sollte ganz oben stehen?
Ich bin, und das kommt oft, ich bin einfach kein großer Puzzle-Fan. Ich kann den Hype um zum Beispiel Molly's Game nicht ganz verstehen. Ich sehe, dass das ein gutes Spiel ist. Ich würde ihn aber persönlich nicht nach oben packen. Und deshalb, es ist am Ende des Tages alles eine subjektive Meinung. Das, was mir gut gefällt, da werden ganz viele schreien, nee, die weiß gar nicht, wovon sie redet mit ihrem Horror-King. Das ist ja eine völlig verblöde Meinung. Ja, aber das ist meine Meinung. Und demnach kann ich jetzt auch sagen, klar würde ich mir wünschen, dass Räume wie Demise of the Grisers nach ganz oben kommen an die Spitze. Aber das wird nicht passieren, weil wir diese ganz, ganz große, tolle Landschaft haben mit so vielen unterschiedlichen Dingen, die alle ihren Platz brauchen. Horror hat nach wie vor 50% und die Räume, die da sind, sind wahnsinnig wenig gespielt. Das heißt, es ist sowieso schon schwierig, da reinzukommen. Und ja.
Das sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema, wo du die Bandbreite angesprochen hast. Wir hatten das vorhin auch, das Thema, das Nominierungsverfahren. Du kannst dich immer herrlich auch über dieses ganze System streiten. Ja? Also erstens, um da durchzuschauen, musste, glaube ich, ein Professor in Mathe gemacht haben teilweise, auch wenn sie es versuchen, sehr transparent darzustellen. Aber da scheitert selbst unser Mathelehrer hier in der Runde dran.
Ich habe nur einen Master.
Entschuldigung. Und auf der anderen Seite, es ist, da sind wir bei dem Thema, es ist schön, Escape Rooms eine breitere Aufmerksamkeit zu geben. Wir wissen aber, es ist eher ein Bubble-Thema. Mhm. Und bevor du vorhin in die Konferenz hier in unseren Podcast reinkamst, hatte ich gerade das Thema mit Malte. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Räume sich dafür feiern, nominiert worden zu sein, und dann war es nur eine Nominierung, weißt du? Und dann bekommen alle da draußen den Eindruck, die sich halb irgendwie mit Tribeca auseinandersetzen, das ist jetzt trotzdem im Raum, der wahnsinnig toll ist. Also es freut mich ja für diesen Raum, dass dann Leute da hingehen, plus weil er nominiert wurde, aber auch dieses, dass die dieses Badge dann auch diesen Räumen geben und sagen, hier, ihr wart nominiert, das ist echt ein bisschen merkwürdig.
Von Tribeca aus,
ja, von
das
sieht,
dass sie schon anbieten,
ja,
weil genau. Sie tun der Szene keinen Gefallen damit, das stimmt.
Ja. Weil sonst wären die Räume ja fürs Finale nominiert worden. Also wenn sie mehr, und wir wissen ja, es müssen ja tatsächlich nur 5 Stimmen auch sein. Gell? Also auch das ist ja schon wieder eine ganz kleine Grundgesamtheit. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es dies ausgeht. Und vor allen Dingen auch Bandbreite. Wir hatten ja witzigerweise, wo wir in London waren, haben wir ja den einzigen Londoner oder einen von den 2 Londoner Räumen gespielt, die tatsächlich für seit Jahren jetzt im Finale sind. Das ist ja Escape Plan Battle Over Britain oder Battle Over Britain. Der, ganz ehrlich, null vergleichbar ist mit allen anderen Räumen, die in den Top 20, 25 sind. Das weiß er ja auch, weil, wie du schon sagst, das ist wirklich ein sehr klassischer Puzzle-Raum, der tatsächlich eher so, wie du ihn vor 4 Jahren oder so tatsächlich reingebotet hättest, was auch
vollkommen, da wäre er gut gewesen.
Er ist auch nicht ist schlecht. Gut, also wenn du gerne puzzelst, wenn du gerne so früh unter PM so Logikrätsel gemacht hast, dann ist der, passt der schon dazu. Aber er ist in dem Verständnis nicht drin, wie heutzutage eben Räume gemacht sind teilweise oder auch wie du Räume designst und wie auch ganz viele Räume tatsächlich, zumindest die europäischen Räume in der Liste tatsächlich umgesetzt wurden.
Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz aufs Thema Athen eingehen, wo du auch dabei bist, weil das würde ich einwerfen. Ich hoffe und ich glaube, dass Hide and Seek aus Athen sehr weit nach oben kommt. Würde mich auch sehr freuen, wenn es dann Nummer 1 wird. Übrigens ein Raum, der von der Kulisse her einen niederländischen oder deutschen Standard hat. Für jeden, der sich überlegt, das zu machen, bitte spielt Hide and Seek. Aber da kommen wir auch zum Thema Athen und warum viel Horror da ist. Athen hat eine wahnsinnig große Enthusiastenszene, einfach weil du in wenigen Monaten 200 Räume spielen kannst.
Ja.
Für wenig Geld. Und demnach werden diese Leute auch das immer wieder pushen. Und deshalb haben wir auch so viel Griechisch da drin, weil du kannst einfach, das ist ja wie Escape Room Disneyland da. Hammer.
Und es kommen halt so oft neue Räume, ne? Also allein jetzt in unserer Planung für den Athen-Trip, es kommen gefühlt wirklich wöchentlich halt neue Räume auf. Das ist wirklich, wirklich krass.
Mit KI-Bildern.
Ja. Man muss die Technik nutzen, wenn sie da ist.
Absolut. ich hoffe, es wird gemischter. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Länder noch mit dazukommen, selbst wenn da irgendwelche Juwelen noch liegen, die von denen wir alle nie was gehört haben, weil die Szene so klein ist.
Ist nicht dieses Jahr das erste Mal ein japanischer Raum mit dabei gewesen? Ja, gell?
Nee, war letztes Mal auch schon. Aber den wollte ich auch leider, den wollte ich auch spielen, ja. Aber dann gab es da leider eine Überflutung. Deswegen. Also ein Wasserschaden, Entschuldigung.
Ach so, das musst du in Japan, musst du das aber echt anders nennen, du. Ich war gerade ganz betroffen hier.
Ein räumlich begrenzter Taifun.
Ich meine, es ist immer noch schlimm, aber es ist,
ja. Ich glaube, das Tabaka hat so ein bisschen das gleiche Problem irgendwann, was auch der ESC hat, gell? Der ESC, also der Eurovision Song Contest, wo ja seit Jahren das Thema ist irgendwie, dass so Osteuropa sich die Punkte zuschachert. Wie du schon sagtest, in Athen ist es tatsächlich die krasse Dichte an Escape Rooms. Also ich glaube, über 200 Escape Rooms, hast du ja gesagt, haben sie ja in Athen selbst im Stadtgebiet beziehungsweise Umland. Und diese hohe Anzahl auch an Enthusiasten, wo du natürlich auch ganz schnell mit ins Voting reinkommst, wo du ganz schnell mit abstimmen darfst dann am Ende.
So easy.
Und natürlich, auf der anderen Seite sagt dann wieder, ja, okay, haben die dann so viel Gewicht, weil wenn die nur in Griechenland irgendwie vor Ort spielen, haben sie ja wieder ihre Stimme ja dann wieder ein bisschen anders gewichtet, als wenn du mehr internationale Räume in deinem Rankings drin hast. Aber ich glaube, da kann man sich jedes Jahr herzlich darüber den Kopf zerbrechen, wie mancher Bäcker auch reformieren könnte. Wichtig ist nur, ja, wie du schon sagtest, dass die Top 100 trotzdem oder auch die Top 50, wie sie früher waren, eigentlich ein ganz guter Anhaltspunkt ist, um deine Escape Room Trips zu planen, falls es dich ins Ausland verschlägt.
Würde ich so zustimmen.
Das ist doch schön.
Dann können wir den 21. Dezember dann gespannt entgegensehen und gucken, was da passiert.
Ja, ihr hattet im letzten Jahr oder irgendwann nochmal drüber gesprochen, dass es, dass es wie die Oscars eigentlich irgendwelche Kategorisierungen braucht und dass dann eben auch Horror quasi sein eigenes Feld brauchen würde. Und da denke ich oft drüber nach, weil das ja voraussetzt, dass man Horror in eine bestimmte Sache kategorisiert. Mhm. Und das probiert Tepeka ja auch entgegenzuwirken mit den Abstufungen, die sehr gemischt sind. Und natürlich kommt immer mehr Horror oder gruselige Sachen dazu. Wenn wir anfangen zu kategorisieren, dann würden wir ja auch Sci-Fi, Drama, was Witziges anfangen müssen zu kategorisieren. Und demnach wäre dann in denen der Battle so unglaublich, dass es, glaube ich, schade wird. Eine Sache, die Jeroen in dem Interview sagt, in der Doku, ist, dass die Grenzen von was ein Escape Room ist und was es nicht ist, gerade auch bei deren Spiel in Frage gestellt worden sind. Aber zum Schluss Leute gesagt haben, die Tepeka sind nicht dafür da, um jemanden den Arsch zu pinseln, sondern am Ende des Tages, um Enthusiasten das Feld aufzumachen und zu zeigen, guck mal, das könnt ihr auch noch spielen. Und wenn man den Gedanken weiter drin hat und sich nicht downvotet und sich nicht irgendwie kaputt macht über dieses von uns kreierte Ranking, was Positives sein soll, sondern sagt, okay, wir machen das, um die Szene weiterhin zu pushen. Ich glaube, dann kann man da nochmal anders drauf gucken.
Ach du, und am Ende auch nicht nur für Enthusiasten auch. Es ist ja trotzdem auch ein Showcasing von Räumen, wo andere Kreative oder Creators, wie du dich auch bezeichnest, sehen, okay, das sind Räume, die nachgefragt sind, das sind Räume, die ganz viel Zuspruch bekommen. Lass uns da hinfahren, lass uns auch schauen, was die machen, wie sie es machen. Und dann bist du wieder bei diesem Netzwerkgedanken auch.
Auf der anderen Seite, also ja, Jana, ich stimme dir zu mit den Kategorien, dass es schwierig ist und vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt aber gerade zum Beispiel mit dieser Einstufung von den Horror-Levels echt gut, dass ich, wenn ich da jetzt Räume irgendwie in den Top 10 habe, auch bewusst filtern kann. Es geht mir dann gar nicht darum zu sagen, oh nee, das ist auf jeden Fall ein blödes Spiel, weil das jetzt irgendwie gar nicht gruselig ist. Aber dass ich als Spieler dann einfach die Option habe, noch das einmal quasi zu filtern. Und also beispielsweise, es gäbe jetzt die Option noch zu sagen, das ist ein reiner Puzzleraum, das ist eher eine Experience. Diese Kategorisierung wird halt schwierig. Wo sind die Grenzen? Also stimme ich irgendwie auf jeden Fall zu. Aber ich glaube, wenn es sowas geben würde, vielleicht auch mit Unterkategorien, dann würde es, glaube ich, schon vielleicht auch Frustrationen entgegenwirken. Beispielsweise Molly's Game, wenn man es spielt, was für mich eher ein Puzzleraum ist. Wenn man sich vorher darauf einstellt, okay, es ist ein mega hochgerankter Raum, aber aus meiner Perspektive, ich mag eher diese Experiences, würde ich dann sagen, okay, ich sehe schon, es ist ein Puzzleraum, also habe ich vielleicht nicht so hohe Erwartungen oder vielleicht stelle ich dieses Spiel erstmal hinten an. Also vielleicht würdest du so Enttäuschungen vorwegnehmen, ohne zu sagen, Molly's Game hat aber nicht das Recht, auf dem und dem Platz zu sein, weil es ein Puzzleraum ist. Ich würde es vielleicht eher anders sehen, dass es ja einfach den Spielern eine Einschätzung liefert, was für eine Art von Spiel es ist, ohne ein Spiel dann runterzumachen sozusagen.
Aber das hat es ja. Also eine Kategorisierung des Spiels, um es einschätzen zu können, ist ja jetzt gerade vorhanden und das ist ja super. Aber die Sache jetzt zu der Überlegung, ob man in diesen Bereichen in der Zukunft votet, das ist ja die Frage auch, oder?
Okay.
Also, weil ich finde das auch gut, weil ich gerne gucke, okay, was ist es am Ende, um zu ausruhen. Aber ich würde halt nicht in diesen Kategorien voten wollen.
Ja.
Weil am Ende des Tages gucke ich ja auch da drauf, wenn ich voten würde, dann schaue ich nicht, welches Spiel denke ich, was das Beste ist, sondern was hat es mit mir gemacht?
Ja.
Ganz flach. Wo war mein Peak?
Ja.
Das ist mein Peak, das kommt nach oben, basta. Ja.
Das wäre auch viel zu schwierig zu entscheiden, finde ich, wenn du jetzt nur in einer Kategorie denken müsstest und da dann zu sagen, welcher das ist, wenn ich eigentlich sage, okay, mir hat aber die Experience viel besser gefallen als der Puzzleraum und ich würde trotzdem Puzzleraum dort hochvoten. Also das macht es, glaube ich, total komplex für diejenigen, die abstimmen.
Aber das ist ja ungefähr die Kritik, die ich damals schon geäußert hatte. Damals war immer mein Bedenken bei Tapbreaker, dass eben zu viele Horrorräume drin sind, weil du mit Horror eher solche uniken Momente erschaffst, also so Emotionen erschaffst, an die du dich eher erinnerst. Und deswegen natürlich diese Räume auch wesentlich höher gewertet werden. Deswegen, ich war überrascht, dass dann Molly's Game so weit oben war, weil Malte eben auch meint, das ist eher ein Rätselraum. Es war für mich eine positive Überraschung. Genauso aber auch, ich glaube, Malte, du bist auch kein großer Fan von Ice Tiki gewesen. Ice Tiki ist ja auch mal relativ weit oben. Ist aber
von Hans Revenge. Hans Revenge, der perfekte Puzzleraum. Ohne Scheiß, der perfekte Puzzleraum, der so viel cooler ist wie Ice Tiki. Ice Tiki, sorry, ist einfach... Also baulich nicht vergleichbar mit Hans Revenge. Hans Revenge ist einfach ein Traum. Es macht so viel Spaß und es ist baulich einfach so hochwertig. Spielt bitte alle Hans Revenge. Tausendmal besser als Molly's Game. Es ist einfach so.
Agreed.
Aber trotzdem haben mir immer viele gesagt bei Ice Tiki, hat ihm wahnsinnig Spaß gemacht, weil es wie ein Kindergeburtstag war. Also das hat ja auch positiv, ja, für dich nicht. Du bist ja auch, hast ja auch Master in Mathe, Robert. Ja, Jana, du wolltest was sagen.
Ja, weil ich oft damit konfrontiert werde mit diesem ganzen Horror und das ist ja eine Emotion und deshalb ist es einfacher, das zu machen. Oder deshalb wird das so gepusht, weil das dir so viel Thrill gegeben hat, dass du das als positiv wahrnimmst. Entschuldigung, wenn du ein Spiel machst, dann musst es doch, also du möchtest du das doch so oder so erreichen. Du kannst ja auch mit einem lustigen Raum oder mit einem Raum, wo jemand tanzen muss oder mit einem Raum, wo jemand... Also allein eine Rutsche macht ja oft schon so einen Effekt, dass diesen chemischen Cocktail im Hirn, den du da haben willst, dass die ganzen Endorphine freisetzt, braucht kein Horror. Leute, das kriegen wir anders hin. Das kann man über so viele tolle Sachen machen und das macht zum Beispiel Hans Revenge wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ist ein Puzzleraum mit einer hammer merkwürdigen, uniken Story, mit einer Kulisse, wo du dich gesagt hast, was? Und jetzt passiert das? Und dadurch, dass du überrascht wirst und reingezogen wirst in das Spiel auf eine Art und Weise, wo du das Gefühl hast, ach, jetzt muss ich das machen, was ich schon immer machen wollte. Ich darf nicht spoilern. Aber naja, spiel das und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Fakt ist, die Emotionen und den Rush, den man haben kann, kann man mit allem machen. Dafür braucht man keinen Horror. Und demnach, ja.
Das schon, aber trotzdem möchte ich meinen, da kann mich auch gerne jemand widerlegen, dass eine Erfahrung im Horrorbereich sich eher bei dir festsetzt und eher präsent ist, weil wir Menschen ja eh dazu neigen, auch eher an negativere Dinge zu denken. Also hier negativ im positiven Sinne bei Horror. Das Horror traumatisiert dich ja auf eine Art und Weise mehr. Und dann neigst du vielleicht tatsächlich dazu, wenn du votest oder ranken musst, tatsächlich eher auf einen Horrorraum zu gehen, weil die Erfahrung, die du gemacht hast, so extrem war und sie bei dir was ganz anderes triggert, als du kannst natürlich Spaß gehabt haben bei Hans Revenge. Du kannst natürlich auch Spaß haben bei die Legende des herzlosen Piraten. Ja? Das ist für uns auch in Erinnerung geblieben. Und dadurch, dass ich immer noch ein bisschen differenzierter auf Horror gucke und nicht muss, kann ich für mich das nochmal überspringen. Ja? Aber ich gibt vielleicht Leute, die wirklich die ganze Zeit nur Horrorräume irgendwie suchten. Boah, jetzt klinge ich wie so ein Teenager. Die ja bewusst irgendwie zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr nach Athen fahren und natürlich dann noch ein Übergewicht an Horrorräumen per se haben, ja, und dann vielleicht diese Erfahrung den Räumen vorziehen, wo man eventuell auch Endorphine bekommen hat, aber eher auf eine positive Art und Weise. Aber wie gesagt, haben wir schon die letzten Jahre mehrmals drüber gesprochen. Und nachdem Malte gesagt hat, Hans Revenge ist so toll, Malte, dann freue ich mich, dass du dieses Jahr so gewotet hast.
Ja, ihr müsst einfach mal hinfahren und das wirklich spielen. Es ist echt ein wirklich tolles Erlebnis. Und du hast vorhin den anderen Raum angesprochen, ey, so dieser andere Raum. Da war ich wirklich enttäuscht, weil der, ich weiß gar nicht mehr, wann der in den Top 20 war. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich den wirklich enttäuschend. Und deswegen hatte ich, glaube ich, nicht so hohe Erwartungen an Hans Revenge. Und das war einfach wirklich, wirklich ein cooles Spiel.
Ach, du meinst den anderen Raum von The Golden Coin?
So ja, diesen Sandrum Moldus oder so.
Moldus.
Ja. Boah, weiß ich nicht, finde ich ganz
schwierig. Dachte, du meintest jetzt wieder Ice Tiggy und du möchtest keine Raumnamen mehr erwähnen, die du nicht gut findest. So.
Nein.
Den Raum, den keiner nennen darf.
Ich muss noch mal sagen, also wenn ein Raum gut gemacht ist, wie jetzt zum Beispiel Hans Revenge, da erinnere ich mich genauso gerne und gut dran wie ein Horrorraum.
Absolut. Auch,
also selbst in Horrorspielen, also zum Beispiel Chapel in Catacombs, gibt es eine Szene, an die ich wirklich, wenn ich an dieses Spiel denke, direkt denke, und die hat nichts mit Horror zu tun. Alle, die es vielleicht schon gespielt haben, so gegen Ende, wo man zuguckt, wie etwas da passiert. Ja, und es ist überhaupt nichts Gruseliges, aber es ist so beeindruckend, was die da noch gebaut haben mal eben. Ja, deswegen, also ja, ich stimme dir zu, aber irgendwie auch nicht. Also es gibt einfach, wenn es gut gemachte Räume gibt, dann denke ich da genauso dran, auch wenn das kein Horror ist, weil sie einfach mega cool waren. Mega unterhaltsam.
Und Horror ist ja auch im besten Fall eine Möglichkeit, Horror spaßiges Entertainment zu machen. Also du willst ja, dass jemand am Ende Spaß hat damit. Es geht wieder darum, das gut nach vorne zu bringen. Also und in einem safe und, ne, Entschuldigung, in einem sicheren und spaßigen Weg. Und um eine Lanze zu brechen für lustige oder beziehungsweise wahnsinnig gute Räume, die man nicht vergessen darf und jetzt endlich auch in Deutschland zum Voting da ist, die Zauberakademie in Nürnberg. Wo ich sagen muss, ich hatte wirklich übertrieben viel Spaß da drin. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gespielt?
Hätte ich gerne gespielt, aber die ist ja gefühlt ein Treffeljahr ausgebucht. Und ja,
zum Beispiel wollten.
Ja, ich bin ja gespannt. Wir spielen ja auch Tomb Hunter jetzt im Februar dann und auch ihren neuen Raum, das Heilige Grab in Bamberg von Finest Escape. Hat man ja auch viel Gutes gehört. Mhm. Bin ich mal gespannt. Und dann treffen wir irgendwann Malte in Bad Steben.
Ja, ich freue mich
das
schon.
Das wird schön, ich freue mich so enorm.
Jana, wir hätten jetzt gerne die 2,5 Stunden mit dir voll gemacht, weil ich weiß, unter 2,5 Stunden machst du es nicht. Aber
Jesus. Wie sieht das aus?
Ja. Wir haben fast die 2 Stunden.
Außer du hast jetzt noch eine Dreiviertelstunde ein Thema, über das, wie du mal sagst, eine individuelle Frage ist, und da könntest du länger drüber reden. Aber vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein. Ich glaube,
gerne doch.
Was hoffentlich zum Ausdruck gekommen ist für alle, die bis jetzt hin durchgehalten haben, ist, dass
wir machen 2 Teile draus.
Auch wenn die Dokumentation 2,5 Stunden geht und über Horrorräume geht, es geht nicht nur um Horrorräume, sondern es geht um Kreativität, es geht um Leidenschaft und es geht darum, wie man auf kreative Art und Weise Erlebnisse erschaffen kann und auch was es bewirkt, wenn so eine Creator-Community tatsächlich zusammenarbeitet und tatsächlich dann es schafft, die ganze Szene auf ein ganz anderes Level zu heben, was, wie du schon vorhin sagtest, auch ein großer Wunsch von dir hier für Deutschland ist, Jana. Malte legt seine Notizen zur Seite.
Er ist fertig. Mic drop.
Haben wir das gehört?
Nein, Jana, vielen Dank, dass du uns echt die Einblicke gegeben hast, dass du auch mit diesen Dokumentationen tatsächlich gezeigt hast, auch anderen Betreibenden hier in Deutschland, was alles möglich ist. Und keep on designing. Und danke auch für deine Zeit. War schön, dich zu haben. Und ich glaube, deine Stimme ist wahnsinnig gut, auch eine weibliche Stimme in der Creator-Szene hier in Deutschland zu haben. Ich glaube, das muss man immer wieder dazu sagen.
Danke, dass du das sagst.
Ja, bitte.
Das finde ich schön.
Das sind zu wenig. Ich würde mir auch mehr Frauen wünschen in der Szene.
Und das ist ja auch von uns auch schon oder von Maria schon immer so echt ein großer Wunsch, irgendwo auch mal viel mehr weibliche Creators da zu treffen in der Szene. Es gibt einige Betreiberinnen tatsächlich, die auch einen wahnsinnig guten Job machen. Dürfen auch nicht vergessen, Philipp macht das ja auch nicht alleine bei Big Break Hamburg mit der Caroline zusammen. Aber es ist wichtig, auch solche Stimmen zu haben, weil ich glaube, nur so Diversität erzeugt eben, wie es der Name schon sagt, Vielfalt. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass irgendwie nicht nur Meinungen und Stimmen getrieben werden von alten weißen Männern, sondern auch Frauen und für mich sind Frauen, wenn ich mich damals an meinen Kunstunterricht in der Schule erinnere, die waren eigentlich immer die Kreativeren, gell? Auch wenn sie mir gesagt haben, das wird nur eine 2. Ja, bei mir ist es eine 4 geworden, bei dir dann eine 1, aber ist egal. Dementsprechend.
Das sind ja alte Wunden, die jetzt.
Kindheitstrauma hier. Ja,
das ist wahre Horror, ist, Kunst und
ist, aber, es ist, aber es ist ja das Gleiche wie mit Köchen, gell? Also, wer kocht denn eigentlich normalerweise zu Hause und wer steht die ganze Zeit im Fernsehen vor der Kamera, gell? Ja. Und ich glaube.
Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Wenn irgendwas kommt, weil dann bist du wieder bei uns, auf jeden Fall.
Juhu. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich lasse es euch wissen, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bitte. Vielen, vielen Dank, Jana, dass du vorbeigekommen bist.
Schönes Geschenk, Malte. Schönes Geschenk.
Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.